Ja, wir streiten uns heute über philosophische Themen rund um die Kult-Comic-Verfilmung Watchmen und über was sonst als Dr. Manhattans Penis und seine Metallunterhose. Und vieles, vieles mehr. Das ist der Podcast mit Klugschiss. Viel Spaß bei den Kack- und Sachgeschichten.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Wir sitzen gemeinsam am Tisch und sind alle schon total nervös, denn wir haben heute uns ein nicht ganz leichtes Thema rausgesucht, gleich zur zweiten Folge. Ja, hi, hier sind die Kack- und Sachgeschichten und wir reden heute mit viel Sach- und auch Kackverstand über den Film Watchmen. Hi.
Hi.
Achso, das ist der Moment, wo wir Hi sagen.
Hi. Ihr dürft sprechen. Ihr dürft sprechen. Ja? Ja, wer sitzt denn mit mir hier heute am Tisch? Wir haben zum einen unsere Stammnase Tobi.
Hallo. Tobi, großer Watchmen-Fan, deswegen wahrscheinlich heute Abend hier.
Deswegen vermutlich heute Abend hier. Tobi ist beruflich Cutter, darf man das sagen?
Ja, Postproduktionsmensch mit Neigung zum Schnitt und Kamera. Ja.
Postproduktionsmensch mit Neigung zu Schnitt und Kamera, das ist schön. Und heute ganz neu eingeführt hier bei den Kack- und Sachgeschichten, der liebe Richard.
Hi.
Richard ist Fotograf und, das darf ich sagen, du bist ehemaliger Filmkritiker.
Ja, genau. Filmkritiker und ganz, ganz starker Comic-Fan. Comic-Leser.
Das passt, das ist so eine schöne Seite. Auf der einen Seite den von Berufs wegen Film-Nerd und auf der anderen Seite den Bildgestalter und Berufs wegen Film-Motzer.
Das passt natürlich ganz gut. Berufs wegen Film-Motzer,
ja. Wie wird man denn Filmkritiker?
Indem man sich einfach mal seine Meinung über einen Film ablässt und dann mal schaut, wie viele das tatsächlich gut finden.
Also, du hast dann gesagt, der Film war kacke und alle haben gesagt, boah, Mensch, der Mann hat recht, den bezahle ich dafür.
Wo hast du als Filmkritiker gearbeitet, darf man das sagen?
Ja, bei Celluloid, das war eine Online-Plattform, die dann so die ganzen Kritiken zusammengesammelt haben und das dann halt an größere Dinger, hier Zeitschriften und so verkauft haben und gedönst.
Zellulite. Ach, die haben das dann verteilt, praktisch wie so ein Verteilerdienst?
Genau, mehr oder weniger. Die haben das halt von mehreren Kritikern zu einem Film, haben das halt zusammengesammelt und haben daraus im Prinzip nochmal eine neue Kritik geschrieben und je nachdem, wie groß dein Anteil an dieser Kritik dann war, dementsprechend wurdest du dann halt entlohnt, plus deiner Wortanzahl zu der Kritik, die du eh schon geschrieben hast. Also war ein ganz witziges Provisionsmodell, sagen wir es mal so.
Du warst einer der Affen, der mit der Schreibmaschine im Keller sitzt.
Ja, im Computer in meinem kleinen Zimmer, ja.
Gut. Zunächst mal, wir sind ja noch ein ganz frisches mediales Produkt, die Kack- und Sachgeschichten. Wir haben uns hier zum Ziel gesetzt, alberne Themen knallhart zu analysieren. Wir sind ja ein High-Science-Podcast.
Ein High-Science-Podcast sind wir?
Das Wort habe ich jetzt erfunden einfach.
Wenn es kein Podcast wäre, würdet ihr jetzt unsere Rechentafel angucken.
Ja. Und heute analysieren wir das große Werk Watchmen. Zuerst mal, wir wollen erst mal definieren, wir wollen erst mal beschreiben, was ist denn Watchmen?
Ein guter Tipp für alle, die das hören und auch für euch, lest euch bloß nicht den Klappentext von der DVD durch,
nee,
weil das beschreibt nicht, worum es geht.
Nee, und auch nicht den Trailer angucken.
Nee,
das ist
genau,
sehr,
genau.
Sehr irreführend.
Aber man muss aber auch fairerweise dazu sagen, ein Film wie Watchmen mit seinen, wie lange läuft der? 2,5 Stunden knapp?
Director's Cut 2,50 sogar.
Ja. Der einfach thematisch so viele Dinge abreißt, ist halt super schwierig in einem Wort zusammenzufassen, beziehungsweise in einem Satz oder in drei Sätzen.
Also ja.
Klassische Synopsis über einen Film mit so vielen Angriffspunkten, beziehungsweise mit so vielen thematischen Punkten zusammenzufassen, ist halt unheimlich schwierig.
Ja.
Also grob kann man sagen.
Tobi, laber jetzt nicht um den Brei rum. Ich hab dich darum gebeten.
Ja, du hast mir nicht zugehört. Ich hab dir gerade gesagt, dass man kann das nicht kurz zusammenfassen. Das ist ja die Quintessenz all dem, was
du sagst. Naja, es geht im Prinzip eigentlich, um das mal versucht, kurz zusammenzufassen, ist im Prinzip ja auch wieder eine Helden- und Bösewichte-Geschichte, aber halt auch zum Beispiel eins der wenigen Comics gewesen, was als erstes mal ein Antagonisten als Helden zum Beispiel.
Leute, ich wollte gerade sagen, es gibt ja keinen.
Ihr springt schon zu den letzten Kapiteln. Ich werde gleich sauer.
Ja, dann stell nicht so blöde Fragen.
Worum geht's? Der Kampf um Gut und Böse.
Also im Groben ist es ein Superheldenfilm.
Ich kann schon mal sagen, Watchmen-Fans werden heute bei uns abfeiern. Aber ja, wir haben auch den Anspruch, dass die Folgen auch interessant sein sollen für Menschen, die vielleicht Watchmen noch gar nicht kennen. Oder vielleicht sagen, ich möchte mir den jetzt erstmal demnächst reinziehen. Deswegen jetzt in einer Minute für einen Alien, der auf die Erde kommt und noch nie Watchmen gesehen hat. Um was geht's?
Also Watchmen, es geht darum, dass eine Gruppe von super ehemaligen Polizisten zu Superhelden wurden, die von der Regierung verboten wurden, sich nicht mehr maskieren durften, um das Böse zu bekämpfen, deswegen in Rente gegangen sind. Einer von denen wurde getötet. Und daraufhin beginnt die ganze Geschichte, dass aufgeklärt werden soll, wer hat den getötet, machen die Jagd auf Superhelden. Und währenddessen, während dieser Jagd, finden sie heraus, dass es eigentlich um was viel Größeres geht. Nämlich um Weltpolitik.
Genau, es ist vom Plot her eigentlich, hat schon sehr was eigentlich von einem David Fincher-Film, würde ich was sagen. Man denkt, es geht in eine Richtung, dabei ist das alles sehr, sehr viel, viel größer. Also so ein schönes Zwiebelmodell. Es braucht wirklich eine Weile bis
Zwiebelmodell. Ja, dazu muss ich gleich was erzählen. Ich habe das mal mit einem Kumpel auseinandergenommen, diese Erzählstruktur, aber da kommt man dann später zu. Erinnere mich mal dran, falls ich das vergesse. Mhm. Weil die Erzählstruktur sehr interessant ist.
Gut, Tobi will was zur Erzählstruktur. Ich notiere mir das kurz mal bei Google Notizen.
Google eingetragenes Warnzeichen.
Sehr gut. Wir werden heute bestimmt auch eine kleine kurze Episode haben, in der wir über die Comics sprechen, denn ihr habt beide die Comics
gelesen. Nee, ich hab sie nicht.
Richard ist hier der Comic-Fan.
Ja, ich habe mich zur Vorbereitung tatsächlich, habe ich nochmal die 12 Comics zu Watchmen gelesen und heute sogar noch die beiden Prequels zu, wie ist er denn, Comedian und zu Rorschach.
Man merkt, als Fotograf hat man viel Zeit.
Ja. Kurz vor dem Wochenende hat man das schon mal.
Ja. Ja, sehr gut.
Ist doch schnell durchgelesen, wenn ich es eh schon kenne. Nur noch mal zum Auffrischen.
Also wir werden bestimmt auch mal ganz kurz darauf eingehen, Unterschiede zu den Comics, aber ganz klar, wir werden uns heute auf den Film spezialisieren.
Genau.
Das heißt, Richard, du kannst jetzt wieder gehen.
Nein. Ich habe ihn ja zum Glück auch gesehen. Und ich mag ihn auch. Das ist einer meiner Lieblingsfilme.
Der Comic ist in den 80ern erschienen. Und der Film ist von 2009. Mhm. Ich habe den damals gar nicht so richtig gecheckt.
Den Film?
Das war bei mir so kurz nach dem Abi. Ja. Und nee, ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich habe nämlich den Trailer gesehen im Kino und dachte mir, ist das albern? Ist das jetzt hier eine Batman-Parodie? Weil ich Night Owl gesehen habe im Trailer und war total abgefuckt und wollte nicht sehen. Also und Jahre später habe ich ihn dann gesehen und dachte, mein Gott, was für ein geiler Film.
Also ich habe damals den Trailer gesehen und der kam ja, also entweder ist mein Gehirn ein bisschen langsam, was durchaus möglich ist, oder der kam ungefähr zur selben Zeit raus wie The Spirit. Jedenfalls habe ich die beiden Filme immer durcheinander gebracht. Ich habe den Trailer gesehen, ich habe den Trailer von The Spirit gesehen und gedacht und die einfach durcheinander gebracht. Und dann meinte ein Kumpel von mir, der Sven, lass uns mal ins Kino gehen, der läuft jetzt hier Watchmen. Und so mit 7, 8 Leuten da ins Kino gegangen. Und der Film war aus und man muss sich dort vorstellen, wir saßen da mit 7, wie alt waren wir, 20, 19, irgendwie sowas in den Dreh, Leuten im Kino, alle gehen raus und wir saßen immer noch mit offenen Mündern da, konnten noch nicht so ganz fassen, was wir da gerade gesehen haben, bis dann irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, zum ersten Mal die Frage stellte, okay, der Film war super geil, aber kann ihn mir bitte jemand erklären? Das fand ich schon ganz cool, weil es uns allen einfach so geht, weil du so zugespammt wirst mit irgendwelchen Informationen, mit unterschwelligen Informationen, mit unterschwelligen Theorien, mit unglaublich
auf die Leute noch Gedanken zu sprechen kommen
und so weiter, also mit Figuren, Konstellationen, die sagenhaft interessant sind, und es ist einfach im Prinzip eine Reizüberflutung. Beim ersten Mal schon, gerade im Kino, weil die Action-Szenen dann natürlich dementsprechend groß und brachial, sehr Snyder-mäßig sind.
Ey, vor allen Dingen, weil du das gerade sagst, wegen der Reizüberflutung. Ich habe das jetzt auch wieder gemerkt, als ich mir den Film auch nochmal angeguckt habe. So, wenn du halt wirklich nicht so richtig in der Story drinne bist und halt wirklich einen Superheldenfilm erwartest, wo du auch nur vielleicht mal abschalten kannst oder so. Ja. Ey, keine Chance. Bei Watchmen musst du halt wirklich von Anfang bis Ende zuhören und aufpassen, weil so viele Namen plötzlich kommen. Das ist wie 6 Staffeln Game of Thrones und
ein Film mit kompletten Namen. Wie Pulp Fiction.
Ja.
Ich behaupte, beim ersten Mal gucken kannst du den Film, wie du gerade schon gesagt hast, Tobi, nicht kapieren. Du musst ihn mehrmals gucken.
Ja.
Also ich habe mich auf unsere Sendung jetzt vorbereitet mit viel Internetrecherche, wie immer natürlich nur Quatsch.
Ja.
Und hier, Richard und ich, wir haben den gestern Abend, haben wir den uns nochmal reingezogen und hab gestern sehr viel analytischer drauf geguckt, weil ich jetzt wusste, dass wir heute die Folge aufnehmen, und habe noch viele Notizen gemacht.
Ach,
und Richard war schon irgendwann genervt von mir, weil ich die ganze Zeit mit dem iPad auf der Couch saß und meine Notizen gemacht habe. Dieser Film ist ein Metamonster.
Ja,
in jeder Scheißszene, wie klein sie auch ist, sind 20 Dinge, wo du denkst, da muss ich unbedingt eine Kack- und Sachfolgen geben.
Wo man dazu jetzt aber auch sagen muss, Fred hat sich nicht nur schlaue Sachen aufgeschrieben, sondern auch sowas wie, ich habe einmal raufgelunzt auf sein iPad, wo da nur drauf stand, Masken sinnlos, Fragezeichen.
Da oder, Minute 34, endlich die Brüste von Minus Juk.
Stille im Raum, ich analysiere lieber den Raum, als ich den mache.
Also gut, wenn ihr mein Gesprächskonzept schon sabotiert, dann auch richtig. Nee, denn der Punkt, Masken, albern, Fragezeichen, den klicke ich jetzt schon mal weg. Der kommt nämlich erst sehr viel später.
Nein, darüber können wir gerne reden, weil ich finde es tatsächlich
ganz kurz, ganz kurz nur, das ist mir so stark aufgefallen in dieser Szene, wo sie da alle um diese Weltkarte rumstehen und ich weiß nicht mehr, wie genau die Szene war, aber
die Masken, die anzündet.
Nee, ja, wo sie sich das erste Mal quasi als die Watchmen etablieren wollen, wo Owlman und Rorschach schon miteinander arbeiten und die quasi alle zusammengeholt haben, Ozymandias dann seinen Plan erklärt, was im Comic übrigens nicht so ist, aber egal.
Die Masken der meisten Watchmen sind einfach nur so dunkle Ringe um die Augen, wie bei den Panzerknackern.
Ja, genau. Und dann noch die Szene mit dem Moloch, erinnert ihr euch? Mhm. Wo er da dem Rorschach erzählt, wie der, von der Nacht, wo der Comedian ihn besucht hat, wo er noch meinte so, ja, wie konntest du ihn erkennen? Er hatte keine Maske auf. So, herzlichen Glückwunsch, der hatte keine Brille auf.
Genau. Das fand ich auch total geil. Ich habe gestern zu Frito noch gemeint, als wir uns das angeguckt haben, und er ist ja dann später hier Night Owl und der weiß ja nicht so richtig und soll wieder, und dann, wenn er sein Kostüm wieder anhat, siehst du ihn noch die ganze Zeit nur, also relativ lange, mit seiner geilen Brille, die er da hat. Da hab ich auch gemeint, so, ey, von allen Kostümen hat der es tatsächlich am intelligentesten gelöst, wenn es dann halt schnell losgehen soll, dann muss ich nicht noch die Augen schminken, der setzt sich einfach die Maske auf, Brille auf und dann ist der fertig. Ne?
Manche tragen auch gar keine Masken, wie die Silk Spectre heißt sie.
Ach, genau, Dings,
weil ihre Mutter. Silk Spectre 2.
Ja. Nee, Silk Spectre und die Mutter hieß Miss Jupiter.
Ja, oder aber sie, ja.
Nee, genau. Nee, so.
Ja. Nee, Quatsch, der Charakter, sie als Figur, heißt mit Nachnamen Jupiter, aber ihr Held heißt Miss Spectre.
Lasst uns die wichtigsten Figuren in dem Film mal ganz kurz vorstellen und bitte nur ganz kurz, denn wir kommen natürlich später noch sehr detailliert darauf zu sprechen. Also gerade angesprochen haben wir schon Miss Jupiter und Silk Spectre, die beiden Frauen. Ja. Das reicht auch als
Charakterisierung. Ja, tatsächlich, aber dazu muss ich gleich noch viel erzählen.
Gut. Ich habe übrigens auch zu dem Thema was sehr Schönes gelesen, um halt auch Watchmen zusammenzufassen. Da hat auch einer... hat ein Kritiker hat nämlich auch online geschrieben, ja, was ist Watchmen? Es ist im Prinzip wie Kick-Ass, nur für Erwachsene und homophobisch.
Also wir haben diese Frauen, Silk Spectre und Jupiter Dingsbums, die im Prinzip die gleiche Figur sind, nur zwei Generationen.
Ja.
Das sind halt so Kämpferinnen in Latexanzügen.
Die sich vorher mit Vaseline einschmieren, bevor es losgeht.
Wie gesagt, kommen wir gleich nochmal zu.
Ja, und überhaupt ihre Kostüme rein. Also jeder, der den Film kennt, hat nicht irgendwie das Japsen, große Japsen gekriegt, als die ihren gelben, hautengen Latexanzug.
Die sahen ein bisschen aus wie die Schwester von Wolverine, ne?
Ja.
So in den Comics.
Nur ein Heiß. Dann haben wir Night Owl, den ich vorhin schon kurz erwähnt habe, der Batman-Verschnitt. Der
Batman-Verschnitt,
ja. Den sie aber auch für den Film nochmal geändert haben.
Ja, ist ja egal, jetzt hör auf mit deinem Comic. Da kommen wir noch zu.
Dann haben wir
Rorschach.
Geiler
Typ. Der
skurrilste, finde ich, von den Watchmen.
Der best gecastet. Also alle super gecastet, aber der ist wirklich so wie die Faust aufs
Auge. Wie kann man den kurz beschreiben? Ein Typ im Mantel mit einer Maske, die sich bewegt. Ja,
so ein typischer Selbstjustiz.
Ja, wollte gerade sagen, Rächer mit Borderline-Syndrom.
Ja, das auch.
Ja.
Und dann stinken tut er.
Stinken tut er. Auf Rorschachs Gestank kommen wir auch noch früh genug zu sprechen.
Versprich nicht zu viel.
Das habe ich mir nämlich auch hier notiert. wir haben Ozymandias.
Der klügste Mann
der Welt und auch der schönste Mann
der
Welt.
Und der reichste Mann
der Welt.
Ein offiziell geiler Typ.
Also der Beach Boy, der Watchman, kann man schon so sagen.
Der Justin Timberlake unter den... Doch, Justin Timberlake trifft's gut. Justin Bieber trifft's nicht, aber Justin Timberlake.
Wir haben den Comedian.
Ja.
Der Joker des Watchmen
und der haut drauf. Und er macht auch manchmal Witze.
Also er ist die wandelnde Parodie der Menschheit.
Genau. Sagen Sie an dem Film, er hatte beschlossen, eine Parodie auf die Welt selbst zu werden.
Ja.
Aber da habe ich gleich auch nochmal ein paar Sachen.
Und wir haben natürlich...
Auch in seiner ganzen Art, wenn er so radikal ist.
Dr. Manhattan.
Schlong. Pass auf, um ihn zu beschreiben, zitiere ich den Film. Und zwar als der Fernsehmoderator zum zweiten Mal über ihn spricht. Ich bin damals falsch zitiert worden. Ich sagte nicht, der Übermensch existiert. Und,
er ist Amerikaner.
Bla, 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 sondern ich sagte, Gott existiert.
Und er ist Amerikaner. The Superman exists and he's American.
Ja.
God exist.
Und wir haben noch, wen habe ich denn jetzt vergessen? Von den Watchmen. Das war's.
Also von denen, die im Film kommen.
Das war die Hauptgruppe.
Eigentlich,
ja, es gibt noch. Ja, du hast halt noch die, es gibt halt noch die Minutemen, also eben Mothman und so weiter.
Ja, das war
aber die spielen erstmal keine große Rolle. Genau. Aber ich finde, wir, der Vorspann, weiß nicht, willst du mal auf den Sportvorspann?
Ich,
warum würde ich mich jetzt was
über das, über das Intro wollte ich nämlich gleich.
Ja, dann machen wir es gleich, ja.
Weil das kurzer, ist definitiv erwähnenswert. Kurzer Einschub. Ich habe mich gefragt beim Gucken, was heißt denn Minutemen, und habe es kurz nachgeguckt. Die Minutemen waren eine kleine Militäreinheit aus dem, aus den amerikanischen Kolonien, also Bürgerkrieg und so weiter. Das waren junge Typen und die hatten die Aufgabe, innerhalb von 2 oder 3 Minuten kampf- und einsatzbereit zu sein.
Ah,
geil, oder?
Deswegen Minutemen.
Deswegen Minutemen, yeah.
Siehst du, das wusste ich nicht.
Das Intro, also Watchmen fängt schon sensationell an mit diesem geilen Intro.
Sensationell ist ein bisschen untertrieben.
Ja,
ich weiß, ich hype den Film sehr, aber...
Unglaublich geilen Fotomontagen.
Die, also unfassbar. Allein was da an Informationen drin steckt. Beziehungsweise in Anspielungen, dass man hier dieses berühmte Foto nach dem Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg war es, oder Erster Weltkrieg, weiß ich gar nicht mehr, so, wo die mit dem Soldaten
Zweiter Weltkrieg,
mit den Japan sich und so weiter, hat, ja. Dass das im Hintergrund passiert, während im Vordergrund eine ehemalige Minuteman halt eine Frau küsst, dass das Night Owl mit Andy Warhol dasteht.
Die haben
solche Dinge, genial.
Die haben irgendwie in dem Vorspann auch, hatte ich gelesen, fast 30 Jahre Geschichte oder so.
Ja, genau. Nee,
mehr als
genau,
30 Jahre.
40, genau, man 40 sieht
Jahre
doch,
Geschichte in irgendwie 2 Minuten verpackt.
Ja.
Auch dieses einfach, wie du siehst im Vietnamkrieg, wie der Mönch sich da anbrennt und du aber im Hintergrund halt siehst, wie sie denn hier, Miss Latex.
Jupiter,
ja, wo sie noch ein kleines Kind ist und ihre Mutter sich da quasi mit ihrem Mann, / Freund, was auch immer, stellt, im Hintergrund im Fernseher siehst, wo sie zeitlich jetzt gerade stehen. Also das fand ich auch schon
mal tierisch geil. Versucht mal ein bisschen mehr in Richtung Mikro zu sprechen,
ihr Pflaumen. Ja, auch super geil ist, was soll ich jetzt sagen? Genau, dass man sieht, dass der Comedian Kennedy erschossen hat.
Ja.
Solche Dinge. Einfach mal in einen Vorspann reingeballert. Im Prinzip einen ganzen Film, also die komplette Geschichte der Minutemen plus die Geschichte, und das ist ja auch wahnsinnig wichtig und interessant, und da wird das ja eingeleitet, dass Watchmen in einer Art Paralleluniversum spielt, und zwar in einem, in dem Nixon nicht rausgeflogen ist, sondern wiedergewählt wurde.
Ja.
Und das wird ja auch schon im Vorspann erklärt. Man sieht ein Bild mit Richard Nixon und dann bla bla bla, Election, so und so.
Ja,
also dass er tatsächlich wiedergewählt wurde, was ja nicht mal, also außer zu Kriegszeiten, nicht mal legal gewesen wäre eigentlich.
Also der Film lässt sich eigentlich nicht nur dem Superhelden-Genre einordnen, sondern auch dem Science-Fiction-Untergenre. Der Alternativgeschichte.
Ja. Aber gut, was sind die meisten Comicfilme?
Das ist
gerade DC
mit
Parallelwelt 2 und so.
Aber so explizit und auffällig präsentiert wird es selten. Das ist ja Forrest Gump für Superheldenfans.
Mhm.
Diese nachbearbeiteten Szenen. Also was du gerade schon erwähnt hast, dieses ganz berühmte Bild, wo der Matrose die Frau küsst.
Ja.
Das war bei Watchmen dann nicht dieser Matrose, sondern das war diese eine Rockabilly-Superheldin.
Genau.
Wir haben zum Beispiel den Kennedy-Shot, den du gerade erwähnt hast. Der Comedian hat Kennedy umgebracht. Wir sehen Dr. Manhattan, wie er Kennedy die Hand gibt. Wir sehen Dr. Manhattan, das fand ich super geil, wie er den ersten Astronaut filmt.
Das Foto schießt.
Hier, die Verschwörungstheorie, dass die Mondlandung nur gefaked war. Da hieß es ja immer, ja, wer hat ihn denn gefilmt? Ja. Jetzt kommt's raus, es war Dr. Manhattan.
Und zwar in einer Metallunterhose. Über die Unterhose von Dr.
Manhattan. Er hat eine Metallunterhose getragen?
Ja, über die Unterhose will ich gleich auch nochmal sprechen. Da gibt es nämlich ganz interessante Sachen zu. Aber eine Sache noch, ein Bild, finde ich, muss unbedingt noch erwähnt werden aus dem Vorspann. Und zwar das vom Roten Platz damals, wo dieses berühmte Foto, wo die Hippie-Tante...
die Blume in
Blume reinsteckt und die schießen. Das Ding ist, die Geschichte ist ja genau so verlaufen. Die haben geschossen.
Ja,
man kennt halt nur dieses Foto, das Friedensbild, das um die Welt geht.
Das Symbol überhaupt.
Das Symbol für den Frieden überhaupt. Nee, die Leute haben die erschossen. Ja. Scheiße, auf diese Blume in meinem Gesicht.
Das habe ich im Moment auch gedacht.
Ja, so war es auch. Also das habe ich dann damals
Meine ich, mir wurde das dann nochmal sehr plastisch bewusst.
Ja, war das im Vorspann eigentlich auch schon, wo du siehst, dass Night Owl, der erste Night Owl, halt Bruce Waynes Eltern rettet, ne?
Ja, genau. Dass man im Hintergrund sieht, Gotham State Opera.
Ja, genau.
Und im Vordergrund eben der alte Night Owl, einen Gangster, und du siehst halt drei Leute aus dieser State Opera rauskommen. Was bedeutet
das? Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen.
Bruce Wayne existiert im Watchmen-Universum, aber spielt keine Rolle, weil Batman nie zustande gekommen ist.
Naja, doch, später.
Naja, gut, aber das ist jetzt so ein Comic-Ding, also in dem Film jetzt.
Im Film haben sie es verhindert. Ja, halt alternative Zeitlinien.
Ja, genau. Sagenhaft interessant.
Ja.
Also ein Vorspann, besser als er im Buch steht, weil er steht so in keinem Buch.
Nee,
ich meine, diese,
Das hätte ich mir so auch nicht ausdenken.
Nee, naja, das ist schon geil. Also da muss man sagen, da sieht man halt auch die inszenatorischen Qualitäten von Zack Snyder an der Stelle. Was er jetzt ja leider im letzten Film nicht beweisen konnte oder in den letzten beiden Filmen. Aber
Zack Snyder 300, Man of Steel,
Batman
vs. Superman,
Sucker Punch, die Legende der Wächter.
Was hat er vor Watchmen gemacht?
300.
300 war sein Film vor.
Wegen 300 durfte er Watchmen dann machen.
Genau, und davor hat er das Remake von Dawn of the Dead gemacht.
Sehr stimmt. Schön.
Und davor eigentlich nur Werbung und Musikvideos.
Ja.
Naja, also er kommt dann aus einer sehr durchdesignten Welt. Und das sieht man halt eben auch.
Irgendwas wollte ich jetzt gerade auch noch sagen zu dem Fall. Ah ja, nee, genau, weil wir uns gerade darüber unterhalten haben, dass das Watchmen-Universum ja auch so ein anderes so ein Paralleluniversum oder alternatives Universum mehr ist. Das ist total geil. Ich habe heute noch ein Interview gelesen mit dem Zeichner oder mit dem Erfinder der ganzen Watchmen-Saga. Und dem wurde ganz oft zum Beispiel vorgeworfen, weil ja auch gerade, in den Comics wird zum Beispiel Dr. Manhattan sehr amerikanisiert und sehr stilisiert und sowas alles, ne? Und dem wurde dann immer tatsächlich ein Anti-Amerika-Kurs vorgeworfen, gerade so von ausländischer Seite, dass sie halt sagen, das ist viel zu amerikanisiert und bla. Ja. Und er hat sich dann irgendwann mal dazu geäußert und meinte dann so, das ist nicht Anti-Amerika, es ist Anti-Reagan, was ich da geschrieben habe. Weil den gibt's halt einfach mal nicht in dem Universum. Und er soll den gehasst haben wie die Pest.
Wird ja auch angespielt in dem Film irgendwann. Was, der soll amerikanischer Präsident
sein? Ja, genau.
Der will schon einen Cowboy im Pressenhaus
haben. Genau.
Gut.
Leute, zur Sache. Freunde des Klugschiss, es wird ernst. Die Sendung heute heißt nicht Tobi, Richard und Fred reden über Watchmen.
Oh, schade.
Sondern die Watchmen-Hypothese. Kurze Vorgeschichte. Diese Hypothese hat mir Tobi vorgestellt, als wir stark alkoholisiert in Hamburg in der U-Bahn saßen.
Ja, Scheiße gelabert haben.
Und hat mir das erklärt und die U-Bahn-Fahrt war viel zu kurz, dass er mir das alles erzählen konnte. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine Kack- und Sach-Folge. Und Tobi, jetzt bist du dran. Tobi, jetzt bist du deine Aufgabe. Präsentier uns bitte deine These bezüglich der Watchmen.
Jetzt bin ich sehr gespannt. Also mir ist es aufgefallen, dass ich habe damals, also kurz zur Hintergrund, warum mir das aufgefallen ist, ich habe zu der Zeit, also es war ja, man kam ja Film raus 2009, zu meiner Abi-Zeit eine Facharbeit geschrieben über Tyrannenmord. Und mich damit mit verschiedenen, oder dahingehend mit verschiedenen philosophischen Richtungen auseinandergesetzt oder auch theologischen Richtungen, eben wie man bla bla bla, mit irgendwelchen Richtungen halt. Ne? Und dann habe ich halt Watchmen nochmal gesehen, zum zweiten Mal tatsächlich. Und mir ist halt aufgefallen, dass diese Charaktere, also die Watchmen an sich, einzelne Punkte dieser verschiedenen Richtungen innerhalb der Philosophie oder auch Theologie, je nachdem, widerspiegeln.
Also jemand repräsentiert ja zum Beispiel das Über-Ich oder sowas.
Nee.
Jemand also repräsentiert Kant oder sowas.
Nee, nicht einzelne Philosophen, sondern Philosophie-Richtungen. Am einfachsten ist es tatsächlich bei Welt.
Keine philosophische
Theorie. Jetzt lass mich mal erklären.
Ich will doch nur, ich will es doch ohne verstehen. Überleg mal jetzt, das hört
sich jemand. Ich wollte jetzt ein Beispiel bringen.
Lass Tobi mal reden.
Ja, ihr Arschlöcher.
Ich hab nur eine Frage.
Also, ne? Ozymandias, am einfachsten ist es bei ihm, weil man es am einfachsten benennen kann. Du hast halt Ozymandias, der hingeht und dieses wunderbare Gespräch am Ende, wo Nightwing ihn anbrüllt, der Tod von Millionen, und er sagt, ja, zur Rettung von Milliarden. Das nennt sich, das Wohl vieler über Einzelne zu stellen und damit, oder beziehungsweise, wenn man es noch weiter abstrahiert, jedes Mittel zu rechtfertigen, um damit ein größeres Glück für die Gesamtheit zu erzeugen, nennt sich in der Philosophie Utilitarismus. Also, dass man halt hingeht und sagt, also es gibt Ausuferungen, Peter Singer ist zum Beispiel Utilitarist, wurde mal zum meistgehassten Menschen der Welt gewählt, weil er halt sagt zum Utilitarismus, und das ist nicht seine eigene Meinung, aber eben die der philosophischen Richtung, dass zum Beispiel auch behinderte oder kranke Menschen halt einfach nur Geld kosten. Zum größeren Glück des Ganzen beseitigt werden müssten. So, das sind, wie gesagt, eine philosophische Theorie, ne? Das ist keine Ideologie. Und
das, was du mal sagst.
Ja, das ist wichtig an der Stelle. Und Ozymandias ist halt, oder verkörpert an der Stelle eben einen Punkt dieses utilitaristischen Gedanken, dass er eben sagt, ja, ich töte 10 Millionen Menschen. Dafür geht's aber der...
Oder 15 Millionen
Menschen. Und dafür geht's aber der ganzen Welt gut. Also ich rette Milliarden dadurch, dass ich Millionen töte. Also ich nehme alles, und er sagt ja auch, dass es mir leicht gefallen ist, bla bla, das glaube ich noch. Aber er geht halt eben rational an die Sache ran und rechnet durch, wie kann ich die komplette Menschheit retten? Und was ist der Preis dafür? Und ich zahle diesen Preis. Was Manhattan ja sogar noch einsieht. So, das ist halt, ne,
Welt als Utilitarist. Utilitarismus. Das ist ja auch genau das, was Spock in Zorn des Khan sagt.
Genau.
Spocks, einer der berühmtesten Sprüche von Spock. Das Wohl wie war's? Das Wohl der vielen wiegt mehr als das Wohl des der wenigen oder des Einzelnen.
Genau. Also das ist im Prinzip ein utilitaristischer Gedanke.
Mhm. Ah.
Dann hast du hast Rorschach, ich hab lange gesucht. Mir ist jetzt kein spezifischer Begriff dafür, ich sag mal, unter die Augen geraten, wie sich das nennt, außer Pragmat.
Ich hab zu Rorschach gleich was zu sagen, aber
ich weiß, dass es einen Namen für diese Richtung gibt. Ich habe ihn nur nicht mehr gefunden und ich habe ihn irgendwann mal vergessen und nicht wiedergefunden. Aber du hast natürlich Rorschach, der sich da hinsetzt und halt Recht um jeden Preis erkauft. Nicht wie Welt als Utilitarist, der das Glück der gesamten Menschheit im Auge hat, sondern eben tatsächlich als Verfechter des Rechts. Das Recht sagt, du bist ein Verbrecher, du gehörst hier nicht hin. Und er sagt es ja sogar mehr oder weniger wörtlich, er sagt, Menschen werden eingesperrt, Hunde werden eingeschläfert. So nach dem Motto, wenn du dein Recht als Mensch verwirkt hast, hast du auch nicht mehr das Recht zu leben, frei zu sein, wie auch immer.
Ja.
Also er ist halt sehr, man könnte sagen, er ist eine unheimlich radikale Version des Humanismus.
Ja, ah, okay.
So in die Richtung.
Er ist ja natürlich auch in seinem Denken halt ganz klar, er ist halt Rorschach, ne? Es ist halt von einem Rorschach-Test, es ist ja auch seine Philosophie, ist ja auch dementsprechend dann auch immer, es ist das, wie du es interpretierst. Und er hat nur einen sehr, sehr krassen Gerechtigkeitsdrang.
Drang.
Genau. Also wie gesagt, auf die Spitze.
Ja. Also er ist ja auch seine Opfer ja auch teilweise tötet oder halt auch wirklich nicht sich zu schade ist, sehr schwer zu verletzen und Informationen zu bekommen.
Also beziehungsweise dann irgendwann auch angefangen hat, immer zu töten. Er sagt ja auch, ich war damals noch zu weich zu Verbrechern, ich habe sie am Leben gelassen.
Ja,
also er ist, wie gesagt, eine sehr radikale, radikalisierte Form eines humanistischen Gerechtigkeitsgedanken.
Ja.
Natürlich,
schwarz und weiß.
Ja, genau. Also moralisch unheimlich fragwürdig, aber eben halt auch pragmatisch.
Mhm. So, und auch praktisch.
Ja. Dann hast du natürlich dann Dr. Manhattan als allmächtige Figur, theoretisch erhaben über allem, dementsprechend auf einer Metaebene existierend. Also der betrachtet die Welt und die Zeit gleichzeitig und von außen. Also der alle Individualitäten, die existieren, kennt er. Ich habe vergessen, wie sich das... Ah, scheiße, die sagen das in dem Film, wie sich das nennt, mit diesen Teilchen, die sich rückwärts bewegen.
Ja.
Tachyon, genau. Wir haben eine ganz interessante Doku drüber gesehen, das sind ja tatsächlich quantenphysikalische Theorien, die da angespielt werden, beziehungsweise verarbeitet werden. Aber interessant ist halt eben, dass er praktisch als außenstehende Figur, als Richter von außen über das Ganze schaut, weil er ist auch der Einzige, der beinahe neutral an die Sache rangehen kann. Weswegen er auch diesen utilitaristischen Gedanken von Welt halt befürwortet, weil er hat recht. So rein mathematisch gesehen und von außen
betrachtet. Rein logisch
gesehen. Das ist auch ganz interessant. Durch sein Zeichen, was er auf der Stirn hat, könnte man jetzt natürlich dann noch als drittes sehen, das Auge interpretieren.
Kennst du das Zeichen?
Ja, ja, natürlich. Das ist ein Atom.
Wasserstoffatom. Dr. Manhattan, das Manhattan-Projekt.
Ja.
Also daher der Name und das Zeichen.
Ja, schon klar, aber ich meine ja nur einfach, weil
das
halt direkt in der Mitte von der Stirn trägt. Ja, und gerade wie das erzählt, ist
das
ganz
interessant
eigentlich. Das ist ein bisschen wie Tenshin Han in Dragon Ball
Z. Man kann auch weitergehen, er hat weiße Augen, er ist blind wie Justitia.
Vielleicht trifft er sich ja mittags zum Kaffee mit Bran.
Ja, durchaus möglich. Genau, wen haben wir noch? Wir haben Miss Jupiter und Six Spectre, finde ich unheimlich interessante Charaktere, jetzt nicht unbedingt für die Frauenbewegung, also die sind schon...
da bin ich jetzt gespannt, was du sagst, weil die finde ich total flach, aber komm mal rüber.
Flach, okay, ja, aber ganz...
Also nicht im anatomischen Sinne.
Du hast wie heißen sie? Night Owl und Six Spectre, Silk Spectre, sind im Prinzip dieselben Figuren, aber mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Die haben beide nach außen hin einen sehr altruistischen Handlungsbedarf. Also die wollen
Menschen helfen. Das finde ich nicht, aber...
Moment, lass mich mal zu Ende reden.
Das
meine ich mit nach außen hin. Die tragen nach außen hin beide den Superhelden. Die sind praktisch der Archetyp des Superhelden. Das wird dazu zu Manhattan gesagt in dem Film. Aber so dieser Klischee-Superheld, was wir schon gesagt haben, Night Owl als Batman-Verschnitt, ist es im Prinzip, er ist ein... ist nicht ganz so reich, aber er sagt ja auch, ich habe Geld von meinem Vater geerbt, ich habe mir diesen ganzen Schnitzel gekauft, hat keine Superkräfte, haben die meisten nicht, aber also eigentlich keiner.
Im Film ja schon. Im Film,
das ja, die ist sind ja, einfach super stark,
das
aber
ist
die
ja, haben das keine ist ja Superkräfte. Das ist ja der einer der großen Kritikpunkte auch, dass
ja,
er ihn halt...
Das weiß man,
wie gesagt,
das
die
weiß
können
man,
auch also, einfach nur super...
Das weiß man bei den meisten Figuren. Also die einzigen, die wirklich ganz klar und ganz eindeutig zuordnbar,
zuordbar,
vielen Dank, Superkräfte, also übermenschliche Kräfte haben, finde ich, sind Dr. Manhattan
und Ozymandias.
Genau. Alle anderen, ja, alle anderen, Superkraft. Bei allen anderen weißt du nicht, sind das jetzt Superkräfte oder sind die einfach nur unglaublich talentiert?
Das Ding ist halt, im Film wird, wurde von Zack Snyder auch mal gesagt, offiziell hat er ihnen in den Filmen nämlich allen quasi Superkräfte gegeben, wie übermenschliche Stärke oder sowas. Mhm. In den Comics allerdings ist es nämlich nicht. Das ist außer Dr. Manhattan, der halt wirklich Materie und alles und Psyche und alles Mögliche manipulieren kann, hat keiner Superheldenfähigkeiten. Die haben alle nur spezielle Fähigkeiten. Also zum Beispiel Rorschach ist ein Waffenexperte und ist mega gut zum Beispiel im Nahkampf.
Das ist interessant, denn im Film weigert er sich, Waffen zu benutzen.
Eben.
Ja, das stimmt. Das außer diesen selbstgebastelten Flammenwerfer.
Ja, und sein Grappling-Hook, den er da hat. Aber ansonsten stimmt. Ja, der macht immer nur...
Dieser Enterhaken, den er da abschießt.
Gestern auch nochmal aufgefallen. Er ist auch, nachdem er dann festgenommen wird oder so, der könnte im Prinzip eine Waffe nehmen und um sich schießen, macht er aber nicht. Der kämpft mit den Fäusten.
Ja.
Kontinuierlich.
Finde ich aber super passend zu dem, was ich vorhin sagte, mit diesem Gerechtigkeitsdrang, mit diesem humanistischen, ich erschieße keine Menschen,
weil
ich verhaue meine Menschen. Also ich stelle mich dem Feind direkt...
Weil die Argumentation finde ich gerade etwas merkwürdig, denn er tut seinen Opfern unglaublich bestialische Dinge an.
Ich weiß, aber das meine ich nicht. Ich meine jetzt nicht, dass das humaner ist. Das meine ich nicht. Sondern was ich meine ist, ihr habt alle schon mal durch eine Kamera geguckt. Jeder von uns hat schon mal durch eine Kamera, spätestens durchs Handy geguckt.
Ja.
Wenn du dir, sagen wir mal, ein Konzert, du nimmst dein Handy, guckst dir das durch den Monitor des Handys an. Du bist sofort unheimlich distanziert. Dadurch, dass du dir das durch ein anderes Objekt anschaust und nicht mit deinen eigenen Augen. Das ist eben, würde ich Hand fürs Feuer legen, ähnlich wie wenn man Menschen mit einer Waffe tötet, anstatt mit seinen eigenen Fäusten.
Ja, das ist okay, das ist interessant.
Weil du hast ein Medium zwischen den beiden Dingen. Ob es jetzt, weil du ziehst ja gut, wenn du jetzt da stehst und irgendwie so aus der Hüfte schießt oder so. Aber es ändert nichts daran, dass du eine Entfernung zwischen den Menschen hast. Und ein Medium zwischen den Menschen. Mhm. Du bist es nicht selbst, der den Mensch tötet. Im Prinzip ist es die Waffe.
Die Massenvernichtungswaffe. Wenn du einem Affen eine Pistole gibst und er erschießt jemanden, kann man dann der Waffe die Schuld geben?
Ja. Waffen töten Menschen. Ja, komm, los.
John LaDroit, ne? Guns don't kill people. I kill people.
With guns pow. Wir springen schon wieder zu weit vor.
Genau,
wir wollten erst mal, dass Tobi die einzelnen Figuren uns
pitcht.
Genau. Ich bin noch nicht fertig. Ich nehme mal zwei.
Den haben wir denn noch?
Drei sogar noch, den Comedian.
Das
ist doppelt gespannt, wie gesagt. Das nach außen hin als relativ altruistisch beziehungsweise Klischee-Superhelden-Paar, was sie ja nachher sogar auch sind, im Six Spectre und Night Owl. Ich meine, auch Night Owl, unheimlicher Idealist. Wie gesagt, erstmal nach außen hin, in die Tiefe komme ich jetzt später. Nach außen hin ein unheimlicher Idealist, der springt aus Archimedes, wie er seinen Flugapparat nennt, raus und sagt, was ist aus uns geworden? Was ist aus dem amerikanischen Traum geworden? Auf die Antwort des Comedians komme ich gleich zu sprechen. Also nach außen hin Idealist. Er ergibt sein ganzes Geld, was er hat, wohnt in einer kleinen Bude und kauft dafür einen Haufen Kram, um Menschen zu retten, um seinen Job als Watchman-Polizist, verkleideter Polizist. Was anderes sind sie ja nicht, wird zumindest so gesagt. Zumindest die Minutemen waren nichts anderes, die Watchmen davon, die Weiterentwicklung. Zu finanzieren, zu machen. Also er stellt sein eigenes Wohl unter dem der Gemeinde.
Mhm. Altruist. Gemeinde.
Ja, oder Gemeinschaft.
Ganz interessant, weil das ja auch komplett das Gegenteil zum Beispiel von Rorschach ist. Ne?
Genau.
Night Owl, haufenweise Schnickschnack und Gedöns und Waffen und Spielereien und da irgendwie alles zu machen. Rorschach, der halt wirklich dann, weiß ich nicht, in diese Szene, wo das Haus dann da irgendwie brennt, der würde wahrscheinlich so komplett einfach reingehen.
Ja,
und Night Owl, der bleibt die ganze Zeit in seiner Kiste und versucht halt von außen irgendwie
zu machen. Es ist interessant, dass Rorschach und Night Owl als gute Freunde gezeigt werden.
Ja.
Könnte das bedeuten, dass beide zwei verschiedene Ausprägungen einer derselben Idee sind.
Also zwei Seiten einer Münze sind es schon. Es passt halt auch zu Rorschach zum Beispiel. Er ist schwarz und weiß, weil er ist ja eher eigentlich so, er hasst ja die Menschheit auf eine gewisse Art und Weise.
Er ist ein Extremist.
Ja, volle Pulle.
Und auch vollkommen zurecht,
und dann dazu,
was der durch hat.
Dann dazu halt den etwas naiven, leicht weichlichen ja teilweise auch. Und das ist ja zum Beispiel super gecastet, weil der Schauspieler, der ist zwar ein tierischer, bulliger Typ, aber der hat sehr, sehr weiche Züge. Auch gerade so die Haare und das
alles. Sieht aus dem kleinen Junge.
Ja, ich wollte so hart wollte ich es jetzt nicht sagen. Nee, aber er sieht schon aus wie ein gebügelter Mann.
Ja, der Typ hat schon richtig Muscles.
Ja, aber er hat halt auch eine Nerd-Babyfresse.
Ja, genau. Sieht auch sehr perfekt, also so sehr geradlinig irgendwie
aus. Ja, und er ist unheimlich amerikanisch. Er hat einen unheimlich spießig amerikanischen Look mit dieser Wasserwelle oder Art wasserwelliger Hornfrisur, der Hornbrille, mit seinem kleinen Vorstadthäuschen. Gut, im Keller findet was völlig anderes statt, aber eben oben, also er ist nach außen hin, sowohl als Superheld als auch eben als, oder beziehungsweise, wie heißt der nochmal, Daniel, sowohl als Daniel als auch als Night Owl, im Prinzip das, was der Amerikaner sich von, oder der Amerikaner in den 80ern, oder vielleicht sogar noch früher, von einem Superhelden sich gewünscht hat. Siehe die alten Captain America Comics. Ja. Also so, er ist halt so ein Archetyp. Und so nach innen hin finde ich ihn ein bisschen interessanter, weil er halt, und das sehen wir auch in dem Film, irgendwann, also er hat das wahrscheinlich aus diesem Gerechtigkeitssinn, aus dem patriotischen Sinn, aus dem idealistischen Sinn, aus dem altruistischen Sinn heraus angefangen. Aber zu dem Zeitpunkt oder ab dem Zeitpunkt, in dem er in Rente gegangen ist, stellt er fest, ihm fehlt's. Er hat nichts mehr zu tun. Er sitzt da ständig bei dem alten Leiter rum, denen es genauso geht, trinkt Bier und schlawafeln über die alten Zeiten. Und zu dem Zeitpunkt oder ab dem Zeitpunkt, wo er zum ersten Mal wieder sein Kostüm anzieht und da die brennenden Leute rettet, ist bei ihm wieder was los und das sogar wörtlich, weil er dann nämlich endlich mal wieder einen hochkriegt. Also
dazu ist kommen tatsächlich
noch,
so.
Dazu kommen wir noch.
Diese Action-Junkie-Geschichte ist halt so, was diesen Archetypen im Gegensatz zu Captain America, muss man halt dann halt so sagen, auch ein bisschen vermenschlicht. Also ne, er ist aus einer altruistischen im weitesten Sinne Geschichte rausgegangen, ist aber dann im Endeffekt ein Mensch. So, und jetzt hast du dasselbe oder ähnlich eben bei Silk Spectre, die nach außen hin eben auch, ne, ist ja everybody's darling und oh, sie ist so heiß, unser Liebling,
ja.
Und sie ist so süß und so jung, sie ist
das Küken rein, der wird gleich gemocht
und genau, so, ja. Und sie trägt ja auch keine Maske und dieses ganze Latex, wie irgendwer da mal meinte, so, ja, furchtbar.
Latex, also, das sieht aus wie angemalte Frischhaltefolie. Richard hat mir gestern, als wir geguckt haben, erzählt, dass sie das wohl gehasst hat beim Drehen.
Ja, die Kostüm.
Ja, natürlich.
Fand das furchtbar, die meinte halt Originalzitat nach jedem Dreh, wenn ich es ausgezogen habe, roch das wie ein alter Pimmel.
Ja, und nach innen eigentlich, oder was heißt nach innen, sie ist halt die Mutter, die Tochter einer, naja, wie sie selber mal sagt, einer Hure, das würde ich jetzt so nicht sagen, sondern einer unfassbaren Medienhure.
Ja, ich würde also, das schon halt, fast so sagen.
Ja, das auch, aber darauf wollte ich nicht hinaus.
Die größte Motivation, und das wird ja in vielen Szenen gezeigt, ihrer Mutter,
ist die Aufmerksamkeit.
Die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Ist eine unfassbare Medienhure.
Begehrt zu werden.
Genau. Und sie ist halt deren Tochter. Sie ist ernsthafter, sie ist klüger als ihre Mutter. Aber es ändert nichts daran, dass sie die kleine, verzogene Tochter mit demselben Hang zur Dramatik, zur Aufmerksamkeit, zum Action,
ja, stimmt,
hat sie, wie ihre Mutter.
Stimmt, sie rastet auch immer gleich sofort aus, wenn ihr jetzt zum Beispiel John, also Dr. Manhattan,
damit nicht
die Aufmerksamkeit gibt. Gibt ja dann auch die schöne Szene, wo er sich dann erteilt und vier Hände auf einmal ist dann hier irgendwie besorgen.
Ja.
Und sie ja dann total pissig auch ist, weil
er
ist ja quasi nicht vollständig und komplett
nur
um sie geht.
Also sie hat einen unheimlichen Aufmerksamkeitsdrang. Und dementsprechend sind das halt die Schattenseiten dieser altruistischen Darstellung dieser beiden Charaktere, was ich unheimlich schön finde.
Sie verliert ja nicht nur Dr. Manhattan, sie verliert auch den Comedian. In der Szene, als der Comedian sich plötzlich an ihre Tochter ranmacht, ist sie ja total aufgebracht, oberflächlich deswegen, weil sie seine Tochter ist.
Ja,
ich hatte aber allerdings das Gefühl...
Sie ist eifersüchtig.
Ja, ich hatte das Gefühl, der eigentliche Grund, warum sie so angepisst ist, ist, dass sie jetzt nicht mehr der Hottie ist.
Genau.
Jetzt ist es schriftlich, sie ist die Alte und... Ihre Tochter ist jetzt die Geile.
Schau mal vor, die wären halt wirklich irgendwie zusammen und hätten ein Kind zusammen. Wie krank das eigentlich wäre, wenn du als Mutter auf deine eigene Tochter halt eifersüchtig wärst,
weil
sie halt Papa mag.
Das ist aber nicht.
Ich glaube, das ist ein relativ häufiges Motiv.
Ja, also gerade bei Vergewaltigungsgeschichten, wenn der Vater oder gerade Stiefvater die Stieftochter vergewaltigt.
Tobi, jetzt machen wir hier aber einen Fass auf.
Er weiß egal.
Gut, kommen wir wieder zu etwas leichteren.
Kommen wir wieder zu den Kackteilen. Ne?
Hast du noch was Wichtiges?
Sonst würde ich
zum Comedian gerne weitergehen.
Der Comedian, wie in dem Film schon so schön gesagt wird, eben als Parodie auf die Menschheit selbst, ist im Prinzip nichts anderes als ein Anarchist. Also er spiegelt eine, und Anarchist jetzt nicht im wir sind Punks und leben auf der Straße Sinne, sondern in einem primitiven...
Das klingt mega cool. Wir sind Punks und leben auf der Straße.
Sondern in einem primitiven, im primitiven Sinne von ursprünglich, also eigentlich Wortbedeutung.
Ja,
Sinne.
Einfach auf Grundgedanken, Menschen sind grausam.
Nicht nur Menschen sind grausam, sondern Menschen tun und lassen was sie wollen und B, holen sich das, was sie wollen.
Ja.
Er holt sich immer das, was er will. Er nimmt sich das, was er will. Er ist im Prinzip das, was... Wollen wir jetzt nicht politisch werden, was die Menschen in der Steinzeit in Far Cry Primal halt gemacht haben.
Oh, eine Referenz auf unsere erste Folge.
Nicht schlecht, oder? Er sieht ein Weibchen, nimmt sich das Weibchen. Das Weibchen nervt, er erschießt das Weibchen. Er will, weiß ich nicht, diesen Bösen besiegen, geht dahin, bringt den um. Ja. Er nimmt sich das, was er will und ist dadurch halt parodiert. Er macht ja im Prinzip keine Witze, sondern er ist halt, er spiegelt halt genau das wieder, was die dunkle Seite der Menschheit halt eben ist, was auch dann eben auch in der Gesellschaft zu Perversionen führt.
Ach, total kompromisslos, ne? Ja, dann
auch total
kompromisslos. Die eine Szene, wo er halt einfach so, erst fängt er an, Leute zu verprügeln mit diesem Aufstand und dann zückt er ja auch sofort, nachdem er merkt, es wird zu viel und er muss sich jetzt anstrengen, zückt er sofort die Knarre und schießt ja total unbescholten auf Menschen.
Und das ist nämlich das, was ich vorhin meinte, auf das Zitat komme ich nochmal zurück, wo Nightowl als Idealist rauskommt und sagt, was ist aus dem amerikanischen Traum geworden? Der Comedian stellt sich dahin und sagt, guck dich um, er ist wahr geworden.
Ja. Mach, so, was, du willst. Ja, aber mach du hast was du willst. Ja, Tobi, du hast ja die These aufgestellt, dass die einzelnen Figuren jetzt für philosophische oder ethisch-moralische Denkrichtungen stehen.
Im primitiven
versuch es doch klar zu benennen, wofür steht der Comedian?
Primitiver Anarchismus.
Zynismus vielleicht auch?
Oder ist das, das geht da ja irgendwo auch mit rein, ne?
Also primitiver Anarchismus.
Ja. Also, dass du halt...
Welcher Philosoph hat diese Richtung vertreten?
Also, T-Punkt an heißt er.
Ja, ein nihilistischer Drecksack.
Ja,
zur Erklärung, T-Punkt an heißt er selbst, Tobi. Ja.
Also, es geht halt schon... ich weiß nicht, Anarchismus ist natürlich erstmal wie jede Ideologie basierend auf philosophischen Ansätzen. Dementsprechend kann man es schon so sagen. Außerdem, wenn man Ismus dranhängt, klingt es immer philosophisch.
Cool.
Nee, also, wie gesagt, gerade im primitiven Sinne, im ursprünglichen Sinne... Anarchismus also nicht als politischer Gedanke, sondern eben als gesellschaftsbeschreibender Gedanke, als Gesellschaftsform, nicht als Politik, was Anarchismus eigentlich oder Anarchie im eigentlichen Sinne ja auch sein soll, aber in der Praxis ist es ja nichts anderes als eine Politik. Ja. Oder
wir sind Anarchisten, wir vertreten gar nichts.
Also, ja, herzlichen Glückwunsch, ihr habt das nicht verstanden.
Ich dachte, wir sind, ein anarchistisches Syndikat.
Nee, also eben... Ich würde es als primitiven Anarchismus bezeichnen oder ursprünglichen Anarchismus.
Ja, die Nazis, die recht sein wollen und dann merken, dass das ganz schön anstrengend ist. Ne?
Ja, genau. Oder Punks, die alle gleich aussehen.
Ja, das ist halt. Ja, das ist total, wir sind total universell. Ja, ihr tragt alle in seinem Springerschuhe. Ja, und wir haben auch noch.
Wow, ja, und die trinkt aber sonst keiner.
Die Konvention der Konventionslosen.
Genau. Ja,
gut, jetzt haben wir alle Punks verloren aus unserer Hörerschaft.
Ja, also ich kann es nochmal zusammenfassen. Wir haben zwei.
Die Uniform
nach außen Ersten hin. Altruistische Idealisten. Wir haben eben diese Radikalform des Humanisten, wir haben den Utilitaristen, wir haben die, ich weiß nicht, ob es dazu in der Philosophie, da gibt es logischerweise keine Philosophie drüber, eben zu Dr. Manhattan, weil der hat keine Philosophie nötig. Wir haben das allmächtige Wesen, die Transzendenz.
Würde ich nicht so sehen, aber
Thema ja, in der Praxis dann zu, ja, ich meine zu dem, wofür er steht.
Zu Dr. Manhattan und zu Rorschach will ich gleich noch einiges sagen.
Genau. Und du hast halt eben den Comedian als primitiven Anarchisten.
Eigentlich total geil, wenn du überlegst, wie komplex die Charaktere in ihrer Eindimensionalität eigentlich sind. Ne?
Ja, das meine ich auch.
Also, ja, so ein Gesichtspunkt und das macht die so unfassbar gut einfach nur schon. Übrigens, so wird gutes Storytelling gemacht.
Ja, du denkst, wie wir vorhin gesagt haben, also beim ersten Mal gucken oder beim nicht ganz so aufmerksamen Gucken denkst du, coole Typen, blauer Kerl, der Superkräfte hat.
Rorschach, geile Sprüche.
Maske bewegt sich.
Geiles Outfit.
Aber gestinkt. Wenn du dann dahinter guckst und wenn du dir ein bisschen Gedanken machst und wenn du dich vielleicht auch noch auf eine Folge der Kack- und Sachgeschichten mit Google Notizen, ich sollte bezahlt werden für dieses Dropping,
machst. Eingetragenes Warenzeichen.
Dann siehst du so viele Dinge plötzlich. Ich wiederhole mich nochmal. Watchmen ist eine Meta-Bombe.
Ja. Eine 3 Stunden andauernde Meta-Bombe, die wirklich bis zum Schluss dich nicht loslässt. Also da gibt's keine Passage, die irgendwie mal so low ist, dass es dir halt auch langweilig wird.
Wenn du dich drauf einlässt. Ich wollte gerade sagen, zumindest wenn man aufpasst.
Ja.
Weil du gerade gesagt hast, Dr. Manhattan lässt sich jetzt nicht so eindeutig zuordnen. Ich finde, Dr. Manhattan lässt
philosophisch sich... Philosophisch nicht eindeutig zuordnen.
Finde ich doch. Ich finde, Dr. Manhattan lässt sich mitunter am klarsten einordnen. Dr. Manhattan ist der Übermensch im Sinne von Nietzsche.
Naja.
Oh, Moment. Das ist gar nicht so falsch, weil er sagt ja sogar noch eine Uhr ohne Uhrmacher und solche Sprüche. Also von wegen
Gott existiert nicht. Ja, sein Vater hat aufgehört, Uhren herzustellen, nachdem Einstein verkündet hat, die Zeit wäre relativ.
Nee, das meine ich nicht, sondern was ist, wenn es keinen Gott gibt? Was ist, wenn die Welt eine Uhr ohne Uhrmacher ist?
Nietzsche, also um mal kurz auszuholen, der Übermensch, den Nietzsche erfunden, würde ich fast sagen, hat, den er proklamiert hat.
Laut ausgesprochen hat,
ja. Wird ja oft so ein bisschen in diese Nazi-Ecke gestellt und hat auch oft so eine Nazi-Konnotation, wenn wir das heute hören.
Ist aber
war ursprünglich Quatsch. Komplett anders gedacht. Ursprünglich war der Übermensch Nietzsches ein menschliches Wesen, das sich eben so weit entwickelt, dass er auf einem höheren geistigen Niveau ist, völlig unabhängig jetzt von Rasse oder Herkunft oder whatever. Und Nietzsches Übermensch, also so wie er ihn sich vorgestellt hat, war ja auch völlig frei von Emotionen. Mhm. Nietzsche war ja ein unglaublicher Sexist. Mhm. Sein bekanntes Zitat, wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Ja. Nietzsche hat sich seinen Übermensch so wahrscheinlich vorgestellt wie Dr. Manhattan. Ich meine jetzt gar nicht so...
Moment, da fällt mir was ein.
Moment. Ich meine jetzt auch gar nicht so mit diesen Superkräften, sondern auf diesem geistigen Niveau. Denn ständig wird einem ja vor Augen gehalten, wie Dr. Manhattan wegdriftet von den Menschen und wie sich seine Logik auf so ein Überniveau stellt. Ja. Er sagt ja zum Beispiel bei dieser TV-Show, unglaublich geiler Spruch, zwischen einem toten und einem lebendigen Körper besteht kein struktureller Unterschied. Ja. Beide beinhalten die gleiche Anzahl von Atomen. Ja. Also scheiß drauf, Tobi, hier, Abschuss.
Ja, das, er sagt ja, da fallen mir zwei Zitate ein. Erstens einer aus dem Film, zweitens einer von Nietzsche, der aus dem Film, was ich vorhin schon mal sagte, der Gott existiert, also in dem Film wird ja sogar gesagt, beim ersten Mal, wenn man einen Sprecher sieht, der Übermensch existiert. Also ganz interessant an der Stelle. Und Nietzsche hat mal gesagt, die Transzenden, also die Metaphysik, also die Religion und ähnliches, also die Ideologien, Religion und so weiter, wow. Die Metaphysik ist eine dünne Hülle oder eine brüchige Hülle, und es braucht keinen Hammer, sondern nur eine Stimmgabel, um sie zu zerschlagen. Irgendwie so hat er das gesagt.
Oh, interessant.
Ja,
genau, so was schreibst du dir, wenn du auf dem Klo bist, aufs Papier.
Ja, aber genau das...
Was schreibe ich an Klo, wenn du...
Ich hab grad einen Lauf. Und genau das macht Dr. Manhattan auf dem Mars. Mhm. Er baut sich ein riesiges Glaskonstrukt
und zerschlägt... Das ich bescheuert finde.
Ja, aber ich fand's auch bescheuert.
Ich komm da gleich nochmal drauf.
Jetzt finde ich es nämlich nicht mehr bescheuert. Weil wenn das wirklich eine Anspielung auf Nietzsches Übermensch sein sollte, was natürlich wörtlich erwähnt wird, der Übermensch, und wenn man dieses Zitat hat, eben die Transzendenz, die Metaphysik, worüber er spricht an der Stelle, mit dem Wunder und so weiter, Ur ohne Uhrmacher, Wunder hier und da, ne?
Ja,
er spricht im Prinzip über metaphysische Logiken.
Logik, die aus
Chaos entstanden. Ja, jetzt komm mal zur Sache, du menschlicher
Kompostlaufen. Und er unterbricht mich ja die ganze Zeit. Also, Dr. Manhattan spricht an einer Stelle, wo er ein riesiges Gebilde, das brüchig ist, was er zerbricht mit einem Finger, oder Schnips, ich weiß nicht mehr.
Das macht er nicht.
Berührt, und es verbricht einfach nur so.
Nein, ne? Das macht hier...
Oder sie macht's, genau, sie boxt dagegen. Also es zerbricht Laurie. Super leicht.
Laurie.
Ja, es zerbricht super leicht. Er spricht an einer Stelle, wo ein riesiges Gebilde durch einen einzelnen Schlag, nicht durch eine Explosion, zerstört werden kann, über Metaphysik. Eine Figur, die als Übermensch bezeichnet wird, innerhalb des Films. Also liest du da vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht ist Dr. Manhattan sogar sehr bewusst als Nietzsches Übermensch dargestellt worden.
Ist aber auch total interessant, weil diese Darstellung ist halt...
Und noch, und Nietzsche sagt sogar noch, ich bin Dynamit und Dr. Also das ist ein Zitat von ihm, ich bin Dynamit, ich zersprenge die Metaphysik. Und Dr. Manhattan wird dazu benutzt, Dinge in die Luft zu jagen.
Der Dr. Manhattan ist ja die personalisierte Atombombe.
Eben.
Ja, mehr oder weniger, ja. Aber das ist ja auch, ich wollte es nochmal ganz kurz sagen, weil Tobi das gerade so relativ, also was heißt relativ, extrem in die Höhe gehoben hat. Ist nämlich ganz interessant, wie gesagt, ich habe ja zur Vorbereitung das Comic nochmal gelesen, da ist es nämlich auch, weil viele Charakterstrukturen und gerade was ihre Eigenarten so angeht, wurden vom Comic zum Film dann anders gestaltet, zum Teil wirklich komplett umgedreht. Bei Dr. Manhattan ist es nämlich auch, da wurde es aufgeblasen, sagen wir es mal so, weil er ist im Film nämlich, da ist er dieser Übermensch, der den kompletten Zugang zur gesamten Menschheit halt einfach irgendwann wirklich verliert, weil wir ihn einfach scheißegal werden, was der Comedian der noch sagt, so, ja, du hättest... Die Kugel in Quecksilber, die Knarre in Federn und sie irgendwie in Schneeflocken verwandeln können, aber du machst es nicht, weil wir sind hier scheißegal. Das Ding ist halt nämlich im Comic, da ist er tatsächlich sehr, sehr lange noch menschlich und da siehst du nur, wie er sich zum Beispiel immer weiter von einem einzigen Menschen nämlich distanziert.
Ach so, wurde erst später zu Dr. Manhattan.
Naja, also er kommt halt ganz normal, du hast halt natürlich auch diese Origin-Story, wie er halt zu Dr. Manhattan wird. Aber wenn er dann Dr. Manhattan ist, ist er eine ganze Zeit lang noch sehr, sehr menschlich und zieht sich zum Beispiel auch ganz normal an und sowas, aber er ist ja mit Laurie zusammen. Ja. Und im Comic ist es zum Beispiel so, er entfernt sich nicht von der gesamten Menschheit, sondern entfernt sich von Laurie, was dazu dann führt, dass er ja den Planeten, dass er den Planeten verlässt und dass dieses Ganze, ich bin der Menschheit und der Erde überdrüssig und so, das kommt in den Comics nämlich gar nicht. Da ist es nämlich tatsächlich dieses Quäntchen Menschlichkeit, was er noch hat, weil da hat er noch Emotionen. Im Film ist das so gesehen komplett raus, deswegen konnte er im Film dann nämlich auch dann quasi zum Katalysator für den Plan von Ozymandias gemacht werden, weil das wurde ja auch geändert.
Ja, genau, das ist ja der Plan von Ozymandias gewesen. Er wollte ihn ja so lange
reisen,
bis er verschwindet.
Im Film, ja. Im Film, im Comic ist es nämlich auch, da ist quasi, da zappt er versehentlich einen riesen Oktopus nach New York, der dann alles kaputt haut. Und da ist es nämlich gar nicht Dr. Manhattan, der das macht. Und deswegen finde ich das so geil, dass sie den Charakter halt dementsprechend verändert haben, dass sie ihn halt größer gemacht haben in seiner Art, dass es halt nicht eine einzelne Person ist, weswegen er den Planeten verlässt und auf den Mars geht, sondern dass es die gesamte Erde halt einfach ist und das einfach so der letzte Katalysator ist, dass halt selber sagt so, ey, mir reicht's und zappt ist er weg. Dann im Endeffekt als die ultimative Waffe genommen werden kann, um der Menschheit, wie es Ozymandias ja so schön nennt, den Streich zu spielen, dass sie im Prinzip zum Frieden finden. Zum gelogenen Frieden, aber zum Frieden.
Ja. Ich möchte kurz einwerfen, dass ich es total plausibel und logisch finde, dass Dr. Manhattan nackt ist.
Ja, ja. Keine Klamotten
mehr nötig. Denn wenn du so hoch auf diesem logischen Niveau so hoch bist, dann gibt es keine Peinlichkeit mehr. Wieso sollte ich Klamotten tragen, wenn ich Dr. fucking Manhattan bin?
Das ist im Endeffekt auch unpraktisch.
Allerdings ist das ziemlich
irritierend, weil jede Szene, wo man seinen Pimmel sieht, guckt man automatisch
kurz. Ja, hin. Das Ding ist ja auch riesig.
Ja, aber und dazu habe ich mich direkt...
Moment. Wieso hat er ein Sixpack? Wieso ist er so geil gebaut? Ja, das ist doch eine Eitelkeit. Wenn Dr. Manhattan... Tobi, Ruhe. Dr. Manhattan die perfekte Logik hätte... dann würde er sich nicht mal mehr eine menschliche Form geben, sondern dann wäre nur ein großer blauer Ball.
Das Thema hatten wir gestern
auch. Ball mit Augen.
Das hatten wir gestern auch, das Thema auch gesagt haben. Eigentlich wäre es am logischsten von seiner Seite aus gesehen, wenn er einfach nur wie so eine blaue Dunstwolke wäre, die Logik verschwindet.
Gut, aber das kann ich verstehen, denn man könnte so argumentieren, dass er die menschliche Form annimmt, damit die anderen Menschen ihn nicht verstörend finden.
Zwei Sachen. Erstens, bei der Unterhosengeschichte, die ich vorhin meinte, du meinst die Unterhose und so weiter.
Die Unterhose.
Der trägt immer nur diese Unterhose in dem Film, wenn er für die amerikanische Regierung arbeitet. Das ist kein Scheiß. Guck dir den Film
an. Immer wenn Manhattan Schwanz wurde zensiert.
Genau, also die amerikanische Regierung zensiert in diesem Film
den Schwanz.
Das ist wirklich so. Also im Vietnamkrieg trägt er die Unterhose, bei Fernsehinterviews trägt er die Unterhose. Sobald er zu Hause ist, ist der nackt. Wenn der auf Mars ist, ist der nackt. Wenn der alleine unterwegs ist, ist der nackt. Immer nur dann, wenn er offiziell für die USA irgendwas macht, hat er eine Hose an.
Also er lebt mein Wochenende im Prinzip.
Ja, ich gehe nicht auf anderen Planeten. Er ist einfach nur nackt.
Also kann ich sagen, stell mir das sofort, Nixon ruft an bei Dr. Manhattan, ey, wir müssen reden. Dein Schwanz.
Ja, so.
Bedecke deinen Schwanz, den können. Also ganz ehrlich, meiner sieht dagegen scheiße aus. Deiner ist groß und blau. So, also da kann keiner mithalten.
Und ich habe gestern zu Fred auch schon gesagt, weil das krass ist, auch wenn der halt auch irgendwie läuft, der hängt halt auch so perfekt gerade runter.
Und die haben den im Film tatsächlich größer gemacht, weil im Comic, weißt du, da überblätterst du das halt so ein bisschen, da ist das halt irgendwie wie so ein Komma gezeichnet einfach nur, ne?
Da hat er einen relativ normalen Sack und Pimmel und im Film ist er plötzlich so wirklich übermenschlang, will ich jetzt nicht sagen, aber halt so wirklich durchschnittlich länger.
Genau darauf wollte ich mich, das war nämlich jetzt mein zweiter Punkt, in der Darstellung griechischer Skulpturen sind Götter grundsätzlich besixpackt und klein bepehnt dargestellt. Grundsätzlich.
Klein bepehnt?
Ja. Und das finde ich jetzt ganz interessant, dass das in den Comics nämlich auch so ist, dass er da auch relativ klein bepehnt ist. Weil, das
ja, galt nämlich...
Zu ja, ich finde das voll herrlich, oder? Das habe ich letztens gelernt.
Ist halt so, was sagst du bei Freunden? Wir sind gemoomt.
Ja,
warum nicht? Oder gevergient.
Ist aber egal. Jedenfalls, die haben damals halt die Penii grundsätzlich kleiner dargestellt, weil desto größer der Schwanz war, desto primitiver, also in den Köpfen der alten Griechen, wirkte die Figur.
Ach stimmt,
und desto fetter
das Weib, desto ansehnlicher.
Genau, und wenn dein Schwanz klein war, war das ein Symbol dafür, also skulpturell, nicht menschlich wahrscheinlich, ein Symbol dafür, dass die Konzentration deines Geistes in deinem Kopf liegt, nicht in deinem Schwanz. Deswegen war der so klein.
Weißt du, das werde ich auf meinem nächsten
One-Night-Stand auch erzählen.
Ja, genau. Ich bin wie Zeus. Ich bin ein Klug. Weißt du, das ist eine riesige Zeus-Statue, das mächtigste Monster, Muskeln bepackt bis oben hin, aber so einen winzigen Pimmel, weil er halt klug war. Also ein Symbol dafür von Intelligenz war es, die Urinstinkte eben runterzuschrauben. Und wenn es in den Comics bei Dr. Manhattan nämlich genauso war, war das wahrscheinlich aus demselben Grund. Die perfekte Darstellung des Menschen, kleiner Schwanz, große Muskeln, weil er eben so als Weltmeister im Schach und Boxen, aber eben nicht auf seine Urinstinkte runtergerückt. Ja. Und jetzt, warum der Schwanz dann relativ groß war in dem Film und blau... Sorry, ich finde das mal ehrlich. Aber egal. Aber warum der dann groß dargestellt war, war natürlich, weil die heutige Welt sich, beziehungsweise die moderne Welt sich im Mainstream halt großes Schwanz gleich geiler Typ ist. Und nicht eben, hey, guck mal, der hat voll die kleinen Pimmel.
Ja.
Und so hätten die Leute mich dann im Kino.
Ja, aber das Ding ist dann auch, das ist dann auch sehr schön wieder rausgegriffen. Wahrscheinlich saß einfach ein Zack Snyder in der Post, wo dann, mach den mal größer, sieht's unproportional
aus. Ja, ja, ja. Also, Tobi, aber so viel dazu. Das finde ich ganz interessant.
Hm? Ja. Ich wusste gar nicht, dass du so klug bist.
Ja, um nochmal die alten Schrecken zu zitieren, ne? Größe ist egal, Hauptsache der rattert wie eine Nähmaschine.
Ja. Genau. Ich dachte bisher immer, du wärst nur ein bärtiger Typ, der Bier trinkt, aber.
Bin ich auch.
Du bist ein bärtiger Typ, der Bier trinkt und einen Hut auf hat.
Ja, tatsächlich.
Ja. Ich wollte gerade sagen, wollen wir uns ein bisschen beschreiben noch so. Die Zuschauer können es ja nicht sehen.
Bärtig und übergewichtig mit Hut, ne?
Geil. Ich schließe mich dem mal jetzt an.
Gut. Ja, was ich sagen wollte hier, Leute. Jetzt kommt noch mein Rundumschlag. Und zwar, Rorschach. Ich habe lange, nachdem du mir diese These vorgestellt hast, überlegt, wofür steht denn Rorschach? Und ich bin auf eine wilde Idee gekommen und ich habe mal gegoogelt und es gibt tatsächlich Menschen, die das genauso sehen. Es gibt tatsächlich auf englischsprachigen Websites Abhandlungen über diese Themen, über die wir gerade sprechen, ja, zur Philosophie und zur Moral und so weiter in Watchmen. Und zwar steht Rorschach für den uns allen bekannten deutschen Philosophen Kant. Mhm. Wofür ist Kant bekannt? Natürlich für das kategorische Imperativ.
Den kategorischen Imperativ.
Das sind die Kack- und Sachgeschichten, meine Damen und Herren. Das, jetzt habe ich schon wieder vergessen.
Deutsche Sprache voll auf Tablette.
Den kategorischen Imperativ. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.
Baboom. Da war da noch irgendwas mit.
Also das Freiheit heißt,
ist ja selbstverschuldene Unmündigkeit oder so. Ne?
Das, ja, das auch. Ja. Aber darauf beziehe ich mich jetzt gar nicht so sehr. Ach so,
das heißt im Prinzip, werde der Mensch, die, oder ja, also sei das Spiegelbild der Welt, das du hoffst zu sehen.
Ja, ja, wenn du das ganz stark runterbrichst.
Die goldene Regel aus der Bibel.
Also wenn du das ganz stark runterbrichst, das, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen.
Also das nennt sich in der Theologie, das kommt ja in der, das kommt aus der Regel, Bibel, ja. Die goldene Regel. Ja. Da steht da so in der
goldene
Bibel,
Jesus Regel. Hat das gesagt. Ja, die.
Ja, die Gott hat das gesagt, ich habe Gott zitiert.
Und, also doch, wenn man hätten.
Ich muss da mal ganz kurz einen anderen Podcast pluggen. Und oh. Zwar den Soziopod. Also Veteranen im Podcast-Geschäft wie du, lieber Hörer, mit Sicherheit auch einer bist, kennen den garantiert. Die haben nämlich sogar einen Grimme-Preis bekommen, der Soziopod, und die haben in einer Folge über Kant gesprochen, aus der viele Dinge, die ich jetzt paraphrasiere, weiß, als kleine Referenz. Und zwar, Kant wird oft wie viele Philosophen verharmlost. Das, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ja, das stimmt, aber Kant war in seiner Weise eigentlich auch sehr extrem eingestellt. Er hat gesagt, du darfst nichts tun, was du nicht zu einem allgemeinen Gesetz machen kannst, in einer extremen Form. Das heißt, um mal ein Beispiel zu wählen, das gleiche Beispiel, wie im Soziopod benutzt wurde. Wenn ein Terrorist vor deiner Haustür steht und du versteckst gerade irgendwelche Leute bei dir im Haus. Ja? Also Beispiel, Zweiter Weltkrieg.
Anfangsszene von Inglourious Basterds.
Beispiel, du hast Juden bei dir versteckt. Und die Nazis klopfen bei dir an die Tür und die fragen dich, hast du Juden im Haus? Was würdest du machen? Du würdest natürlich lügen und würdest Nein sagen. Im kantianischen Sinn ist das falsch. Denn Kant würde sagen, wenn du jetzt lügst, dann bedeutet das, dass alle anderen auch lügen dürfen. Das heißt, nach Kant musst du immer die Wahrheit sagen. Also als kleines plastisches Beispiel.
Das ist ja wie ein Ritterkodex.
Und
auch wenn das den Tod bedeutet. Ja.
Kant war, auch wenn nur seine soften Sachen oft rezitiert werden, Kant war, ähnlich wie Rorschach, keine Kompromisse. Und das ist das, was Rorschach ausmacht. Das sagt er sogar in dem Film. Ja. Keine falschen Kompromisse.
Ja.
Er sagt keine Kompromisse.
Keine Kompromisse.
Keine Kompromisse.
Keine Kompromisse, kurz bevor er geht und auf Dr. Manhattan trifft. Ja. Was ja auch noch umso geiler ist, weil eigentlich im Prinzip, wenn sie denken, jetzt es wurde ein Kompromiss geschlossen, weil dadurch, dass er ja zersäppt wird, Masterplan-mäßig allen Schnippchen geschlagen.
Rorschach ist jemand, der das kantianische Konzept als in einer ganz extremen Form umsetzt. Ja, jetzt sagen viele, wie kann denn das sein? Rorschach metzelt seine Gegner ab, beißt ihnen das Gesicht ab, tut viele, viele schlimme Dinge. Ja, er tut das, weil er das als Gerechtigkeit sieht. Er tut das ja nur den bösen Menschen aus seiner Sicht an. Und Rorschach würde auch sagen, wenn jeder auf der Welt so mit den schlimmen Leuten verfährt, dann wäre es eine bessere Welt.
Er sagt ja auch in seinem Knast, dass er
ich
auch selber...
Tut mir leid, Jungs, ich muss mir jetzt, das ist nämlich echt harter Tobak hier, ich muss mir jetzt mal Bier öffnen.
Ja, mach
mal.
Dann kann ich mir einen Schluck von ab.
Oh, einen ganz kleinen Schluck, okay. Komm, ganz wirklich mini.
Wirklich mini ist so
freundlich. Das muss hast auch du mal sein.
Nee, ich darf
kleines Mo. Kleines Bierbräuschen.
Richard ist auf Diät. Morgen geht's auch gut.
Ach, Richard, geh mir nicht auf den Sack mit deiner Scheiße.
Geh doch gar nicht auf den Sack, du hast doch jetzt damit angefangen.
Ich darf erst morgen. Prost.
Prost. Arschloch. Was wollte ich gerade sagen? Ah ja, genau, er sagt ja auch, genau, Rorschach, zurück zum Thema. Rorschach sagt ja auch so schön, wenn er im Knast ist und dort von dem Psychologen verhört wird, wenn er ihn nach Rorschach fragt, selber, nach dieser Figur, erzählt er ihm ja die Geschichte dann auch mit dem Mädchen, was er gefunden hat und mit dem, mit ihrem Mörder, den er dann auch natürlich dementsprechend bestraft hat, dass er ihn getötet hat. Ja. Und sagt er dann noch, an dem Tag ist alles, was nicht Rorschach war, in mir quasi gestorben. Mhm. Danach gab es nur noch Rorschach, also auch wieder dieses ganz Kompromisslose. Es gab nur noch Rorschach, nur noch schwarz und weiß. Mhm. Und dann sagt er auch noch, und ich habe auch erkannt, nicht Gott ist es, der die Welt so macht, wir sind es.
Ja. Ja.
Das heißt also, wenn ein Mensch was Falsches begeht, dann kann er das damit nämlich auch dann rechtfertigen.
Ich meine, in dieser Form hat das Kant auch gesagt. Ich möchte da gerne übrigens noch einen zweiten Podcast pluggen. Jetzt sind wir aber dabei. Und zwar der...
Eingetragenes Warenzeichen.
Eingetragenes Wagenzeichen. der Psychotalk, wenn ihr den nicht kennt, kann ich den auch wärmstens empfehlen. Das sind drei Psychologen, die über Sachen sprechen, wie auch Comichelden. Die haben eine Folge, in der die aus psychologischer Sicht Comichelden analysieren. Und zum Beispiel Batman als schwerst depressiv diagnostiziert haben.
Ich wollte gerade sagen, aber hört lieber unsers an, weil wir sind um einiges
nee, also
wir machen nicht Kindheiten kaputt.
Nee, also ich möchte
ich das den Podcast
gerne,
auch.
Weil ich auch ein sehr großer Fan dieses Podcasts bin, gerne da mal reinhören. Und da reden die auch kurz über Rorschach. Und da geht's eben auch um genau dieses Thema, keine falschen Kompromisse.
Keine Kompromisse, das macht
er. Er sagt keine Kompromisse, also auch keine guten Kompromisse. Er sagt keine Kompromisse.
Ja. Du hast deine Weltanschauung, nach der musst du handeln. Deswegen sage ich, an seiner Eindimensionalheit wird er halt dadurch extrem komplex, weil er halt auf Entscheidungen nur schwarz und weiß kennt. Wie ein Rorschach-Test halt. Ne?
Scheinbar ist da rausgekommen, dass er spricht wie so ein Expressionist in den 20ern.
Ja, oder also wie jemand den Kehlkopfkrebs hat.
Und der ist ein Poet, also dieses Tagebuch auch, mit dem der Film ja anfängt.
Ja, das klingt ja wie...
Das ist ein scheiß Poet.
Ja, das klingt ja wie Gedichte von irgendwelchen Expressionisten aus den 20ern.
Ja, auch das, was er sich auch die ganze Zeit selber sagt. Ne? So, die Stadt wird in ihrem Moloch, in ihrem Sumpf aus Sex, Drogen und Gewalt versinken und alle werden dann nach oben sehen.
Und die alten Huren und Politiker werden schreien, rette mich und ich werde flüstern.
Nein!
Genial! Viel zu geil. Auch die Story mit dem Clown Piatti, ne? Ich hab mal nichts gehört.
Ja, das ist guter Witz.
Ja, oder?
Alles lacht.
Tusch. Tusch. Klingt unlogisch. Scheint wahr zu sein.
Ja, genau.
Das klingt das plausibel, so was wir hier von uns geben?
Das müssen die Schüler entscheiden.
Also ich finde mich unglaublich plausibel.
Ja, ich lade gerne zu Diskussionen ein, wir werden auch gerne verbessert oder wenn es vielleicht sogar Psychologen oder Philosophen gibt.
Lass mich gar nicht erst ein. Ich lese schon die Hate-Kommentare, Fred.
Ich werde so auseinandernehmen. Du erzählst ja auch falsche Sachen, ich werde unheimlich ungern verbessert.
Ja, also
keine Kompromisse.
Kommentiert gerne auf jetzt haltet doch mal die Fresse! Sau, einen Podcast zu moderieren, es ist wie einen Löwenkäfig zu bändigen.
Das war deine Idee.
Wir sind ein Podcast, der schon ungewöhnlich viel schimpft, finde ich jetzt so in der zweiten Folge schon. Aber das könnte vielleicht auch unser Warenzeichen sein.
Warenzeichen?
Eingetragenes Warenzeichen.
was hast du noch auf der Liste?
Was ich gerade sagen wollte, also seid gerne dazu eingeladen, Kommentare abzugeben, entweder auf unserer Website kackundsachgeschichten.de, da ganz einfach unter die Folge posten oder schickt uns einfach eine Mail oder Facebook natürlich. Also wir lassen uns da gerne auch auf eine Diskussion ein.
Ein Waschbecken? Ein E-Mail-Waschbecken? Kennst du das nicht?
Nee. Tobi, du bist der Comedian.
Ja, ich habe beschlossen, eine Parodie auf eure Fressen zu werden.
Ich weiß nicht, ob
du
ich
schon
in dieser Folge meine kleine Gegentheorie jetzt vorstellen kann.
Oh.
Ich habe nämlich eine.
Das haben wir daraus schließen können, ja.
Und zwar finde ich, dass das, was du uns vorgestellt hast, Tobi, sehr plausibel und sehr faszinierend.
Ich spüre ein alles vernichtendes Aber.
Nein. Also Gegenthese ist eigentlich gar nicht der richtige Ausdruck. Es ist eher eine ergänzende These. Weil ich finde, die Geschichte mit den philosophischen Richtungen, das lässt sich teilweise nicht so hundertprozentig klar zuordnen. Das
wie muss, die philosophischen das, Richtungen?
Richtig, das muss ja aber auch gar nicht sein. Ja. Ich habe da eine, ja, ich nenne es nicht Gegenthese, ich finde den Begriff jetzt gut, ich finde es ein Add-on. Mhm. Ja? Und zwar habe ich das Gefühl gehabt, dass diese Figuren alle verschiedene Aspekte eines menschlichen Geistes repräsentieren.
Ja, die zu einzelnen also, ergeben ein Ganzes, ja.
Genau.
Also Philosophie nicht übersetzt, Lehre des Geistes. Nur mal so.
Das weiß ich nicht. Achso!
Ich hab was. Nein, das heißt das.
Achso, das war ironisch gemeint gerade.
Wir haben, also das wir haben ja nicht raus.
Ich dachte gerade, du bestätigst mich jetzt,
so, um ja.
einen reinzudrücken, weil er meint, dass ich was anderes gesagt habe. Achso!
Ja, perfekt reagiert.
Ja, ist das so? Du, keine
Ahnung. Frag mal, haben wir Dienstag?
Also du könntest aus den Figuren aus Watchmen könntest du ein menschliches Gehirn zusammensetzen, wenn du das mal so sagst. Ich stelle euch das mal ganz kurz vor. Ozymandias repräsentiert hier die kühle Logik. So Freud würde sagen, jetzt das Über-Ich. Er ist der Tycoon, er ist der große, erfolgreiche Geschäftsmann. Er ist kühl, berechnend, er kennt die Fakten, er ist immer top vorbereitet. Er ist zwwar altruistisch, also er ist, arbeitet für das Gemeinwohl, aber, wie wir schon eben besprochen haben, auf eine utilitaristische Art und Weise. Er will 15 Millionen Menschen töten, um die Welt zu retten.
Da können wir den Dialog nochmal nachsprechen. Sag mal bitte, der Tod von Millionen. Und ich antworte zur Rettung von Milliarden. Ich finde das so geil.
Der Tod von Millionen.
Zur Rettung von Milliarden.
Was? Also da muss man auch ganz klar sagen, es hat funktioniert. Und ich finde es auch geil, dass der Film nicht mit so einem Happy End am Schluss endet, sondern es ist passiert.
Ja, und es hat funktioniert. Geil, dass du, wenn du die Zeit den Redakteuren der Zeitung noch siehst, ja, die halten alle Händchen und singen Lieder. Wir haben nichts zu schreiben.
Ja.
So. Sensationalism.
Er erklärt denen ja den Plan und er sagt dann auch noch, ich bin kein Comic-Bösewicht. Ich erkläre euch meinen Plan
das
nur.
Ist so geil.
Ja.
Ich hab's vor 30
weil
Minuten ausgelöst.
Vor 30 Minuten ausgelöst habe. Es ist passiert.
Ja. Die lassen nicht zu, dass du das tust. Das tust?
Ja, die Hauptstelle
der Welt. Das nicht, um es dann nicht zu machen. Ich hab's schon gemacht. Ja.
Ich bin kein Comic-Bösewicht. Ich hab's vor 30 Minuten ausgelöst.
Ja. Weil das Geile ist halt, wenn du das halt im Comic liest. So, ich bin kein Comic-Bösewicht. Nee, wie jetzt?
Der Pool? Dann kommen wir zu Rorschach. Mhm. Rorschach könnte...
Das wandelndes Borderline-Syndrom.
Ja, Rorschach ist die Verdrängung, sage ich mal, und die Geisteskrankheit. Rorschach ist so gequält, ja. Der ist so was ganz Tiefes, Dunkles hin. Ich kann... Da siehst du, meine These hinkt jetzt auch an der einen oder anderen Stelle. Ich kann jetzt keinen Namen benennen und sagen, er ist dies und das, aber der repräsentiert einfach das Kranke.
Naja, aber nicht nur das Kranke. Ne? Er hat ja auch
den geschundenen Geist.
Er ist ja geschunden, aber er hat auch eine unfassbare Antriebskraft.
Ja.
Also er ist ja der Einzige, oder abgesehen von Veit vielleicht, mit einer unheimlichen Motivation. Also er ist manisch vielleicht irgendwie.
Ich habe gerade eine sensationelle Idee. Mal gucken, was ihr davon haltet. Mhm. Was haltet ihr davon, wenn Rorschach eine Repräsentation wäre des religiösen Glaubens, der religiösen Gefühle? Denn Rorschach präsentiert sich oft wie eine Art Mönch.
Das ist
er
wahr.
Ist total, er ja, ist total, Moment, er ist total asketisch.
Warte mal, das klingt gerade mega dumm, was ich gesagt habe, ne? Wie er mit richtig obdachlos runtergekommen. Das wollte ich, so, liebe Mönche, das wollte ich so nicht sagen.
Jetzt haben wir auch die Mönche verloren.
Aber das geht gar nicht, er ist rothaarig in der Sommersprossen, der hat keine Seele, er kann kein Mönch sein.
Er ist total asketisch.
Jetzt haben wir auch die rothaarige
verloren. Er ist Bohnen. Diese Bohnen scheinen ja das Geilste zu sein. Er hat gleich zwei Dosen gegessen. Ja, er lebt auf der Straße. Er stinkt. Und er ist wie ein Mönch in so einem Fantasy-Spiel.
Das klingt
er
also
benutzt eher keine
braune,
Waffen.
Braune Klamotten.
Er weigert sich Waffen
zu benutzen. Oh, er ist ein moderner Franziskaner.
Er weigert sich Waffen zu benutzen, sondern er kämpft mit der Faust oder bastelt sich so einen primitiven Flammenwerfer.
Das stimmt.
Ja. Rorschach könnte...
Also ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn deswegen als religiöse Figur, aber zumindest als eben... Ja, also ich fand diesen Begriff als asketisch ganz gut.
Ja, also, er ist ein totaler Asket.
Er ist ein totaler Asket, aber vielleicht also runtergebrochen eben auf das, was man tatsächlich, und das meine ich jetzt nicht zum Menschen töten, sondern wenn wir das auf diese Geistesebene bringen wollen, ist er halt der Part dieser und ich fasse meinen Gedanken von vorher dann noch mit rein. Ihr merkt, ich rede, weil ich mit dem Satz noch nicht finde. Er ist der Part innerhalb eines Geistes, der es schafft, aus dem, wirklich nur aus dem, was er hat, aus dem Notwendigsten, was man braucht zum Überleben, eine Motivation zu erschaffen, weiterzumachen. Wisst ihr, so dieses von wegen, wenn ich am Boden liege, stehe ich wieder auf.
Ja, voll, so danke. Motivation. Warte mal, darf ich da kurz reinhauen? Weißt du, wer das nämlich, das lag mir gerade schon auf der Zunge, du hast das beschrieben. Weißt du, wer das ist?
Yeah.
Prometheus.
Ja,
er ist wie Prometheus, er ist wie ein geformtes Tonmännchen.
Und er bringt den Leuten das Feuer, ne?
Ja. Mann, sind wir klug. K-L-U-K. Rorschach könnte für die Paranoia im Menschen stehen. Rorschach ist unglaublich paranoid, allein schon, dass er ständig in dem Film auftaucht.
Ja.
Also das
wirklich, der ist überall.
Das ist mir gar nicht so aufgefallen, das hat mir Richard gestern gezeigt.
Mal gucken oder
der ist in jeder dritten Szene steht er irgendwo im Hintergrund.
Mit seinem schönen
Oberste. Ja. So, der Comedian ist relativ einfach. Comedian steht für das ist, ja, im freudschen Sinne. Ah. Der ist ganz primitiv, er ist der Obermacho, er will sich austoben, scheißegal, welche Konsequenzen es trägt. Er fackelt mit dem Flammenwerfer die Vietcong ab.
Und zündet sich
obwohl die sich schon ergeben haben.
Hier, Dr. Manhattan macht's kurz und schmerzlos, der vaporisiert die einfach. Und daneben sieht man den Comedian, wie er mit der Zigarre und dem Flammenwerfer da auf diese armen Soldaten einhält.
Und Spaß dabei hat, offensichtlich.
Er will sich austoben. Interessant
auch immer, wie sich diese ganze Truppe von Superhelden eigentlich nur aus im Prinzip Münzen mit zwei Seiten irgendwie zusammensetzt. So Rorschach und Night Owl, der Comedian und Dr. Manhattan. Ne? Ja. Es gibt irgendwie gerade die in irgendeiner Art und Weise immer einen Konflikt haben, aber einen guten Konflikt, der sie selber auch in irgendeiner Art und Weise verhandelt, sind immer die konträr zu ihren Handlungen stehen, aber eigentlich für dasselbe sind.
Das stimmt.
Ja. Der Comedian steht auch für Testosteron. Er ist ein unglaublicher Sexist. Er ist der absolute Übermacho. So, Dr. Manhattan ist relativ einfach, haben wir ja schon besprochen. Der ist das Über-Ich.
Mhm.
Ja. Ich glaube, da muss man jetzt auch nicht sehr viel darüber sagen.
Ja, wir gehen davon aus, ihr wisst, wovon wir reden. Das Über-Ich, schon klar.
Ansonsten er hat doch wohl schon erklärt.
Ansonsten noch mal im Lexiko gucken. Unter Ich ist ein Bild von Fred.
Und jetzt kommen wir zu Night Owl. Daniel.
Er ist der Amerikaner.
Jetzt pass mal. Je mehr ich Watchmen, je öfter ich Watchmen gucke, ich habe ihn jetzt gestern, glaube ich, zum 5. oder 6. Mal gesehen, desto mehr finde ich, dass Night Owl eigentlich die spannendste Figur in dem Film ist. Und zwar, Night Owl wird präsentiert als mit Bierbauch, wie wir schon besprochen haben. Mhm. Im ersten Moment denkt man, er wäre eine Pussy, oder? Ja. Wenn man den zuerst sieht, denkt man, das ist doch eine Pussy.
Das ist halt bei beiden Sack da rum, trinkt Bier und redet alte Zeit.
Redet mal aus, da schlage ich
mich. Und zwar, lass mich noch kurz meinen Night Owl Vortrag beenden. Night Owl steht, Daniel steht für das Menschliche. Er steht einerseits für das Menschliche und er steht auch für die Eigenschaften, die typisch menschlich sind, nämlich zum Beispiel Eitelkeit. Night Owl ist für mich die personifizierte Eitelkeit.
Das passt, was ich vorhin meinte, mit diesem Häuschen und so.
Das meint man nicht, wenn man ihn zuerst sieht. Mhm. Denn oberflächlich betrachtet ist er eigentlich ähnlich wie Rorschach ziemlich bescheiden. Er wohnt in diesem Reihenhäuschen, er hat einen Bierbauch, er isst Bohnen und so weiter. Das ist aber ein Leben, in dem er sich nicht wohlfühlt. Er fragt zum Beispiel einmal, fehlt es dir auch manchmal?
Mhm.
Ja?
Und er genießt es, die Leuten dann nach dem Kiel mit Knochen zu brechen.
Du hast gesagt vorhin, dass Night Owl und Silk Spectre, als sie da ihren Superhelden-Rant starten, altruistisch handeln.
Nein, ich habe gesagt, dass sie nach außen hin altruistisch
handeln. Ja, ich finde nämlich, dass diese Action, wo die losziehen in die Nacht und endlich mal wieder Superhelden sein dürfen,
das ist rein
egoistisch. Die sind wie Kinder, die sich austoben.
Ja, das meine ich ja, diese Action-Junkies.
Die holen sich einen drauf runter.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes, da als Superhelden in die Nacht zu gehen und diese Action abzuziehen. Guck mal, als Daniel Sex hat mit Laurie, mit Silk Spectre auf der Couch.
Nicht Silk Spectre, Alter. Das hast du schon die ganze Zeit.
Silk Spectre.
Und Rorschach.
Der kranke Beobachter.
Dann habe ich das nicht deutlich genug ausgesprochen. Das Seidengespenst, Silk Spectre. Als sie bumsen auf dem... also bitte.
Nein, das war das Seidengespenst, als sie bumsen.
Kinder. Ihr wisst, wo wir hier sind. Als die bumsen auf dem Sofa.
Ja, oder eben nicht bumsen auf dem
Sofa. Es ist eine unglaublich peinliche Situation. diese Szene ist wirklich komplett nur so aufgebaut, um ein schlechtes Gefühl zu erzeugen. Keine coole Musik, keine coolen Moves. Nein, der hat keinen Platz auf dem Sofa, der kriegt die Hose nicht richtig runter. Im Hintergrund laufen Nachrichten über Dr. Manhattan,
also
über
interessanter findet
Laurie's Ex, alle, ja. Laurie's Ex. Und er kriegt keinen hoch.
Nee.
Und später haben wir dann im Kontrast, wo sie in dem Bad-Pod da drin sitzen.
Archimedes.
Ja, genau, und danach haben wir das... nachdem sie das brennende Haus gelöscht hat, geil aufeinander.
Haben wir das unglaubliche Gegenteil. Das ist überästhetisierter Geschlechtsverkehr.
Mit einem fantastischen Song.
Und mit dem typischen metaphorischen Feuerstrahl.
Halleluja.
Also, da fehlt ja wirklich nur noch der Zug, der in den Tunnel reinfährt.
Ja, wirklich.
Ja. Aber wie gesagt, wenn ich da ganz kurz reinhauen darf, das ist total interessant, dass Fred das jetzt nämlich auch so deutet, weil Night Owl ist nämlich so rein vom Erzählerischen her, wenn er jetzt, weil Watchmen hat ja so richtig keinen Protagonisten, wenn du so meinst. Es gibt eine Protagonistengruppe und wenn man jetzt einen noch festmachen möchte, dann ist es eigentlich Rorschach als der Anti-Held, ne? Das Geile ist, Night Owl entwickelt sich nämlich im Comic jedenfalls, im Laufe der Handlung entwickelt er sich nämlich zum, in Anführungszeichen, Helden nämlich, weil der ist nämlich, so wie du es nämlich gesagt hast, der ist ganz unscheinbar und im Comic ist er nämlich ein tierisches Weichei und dass der wieder zu Night Owl wird, ist im Prinzip eigentlich, das macht er aus Überwindung quasi heraus, also er überwindet sich selber, das wieder zu machen, weil im Film sagt er dann irgendwann, ihm fehlt was und er hat dann wieder Bock drauf. Und im Comic macht er das aber aus reiner Überwindung. Das heißt, er springt über seinen eigenen Schatten, macht das wieder. Und erkennt dabei halt, dass das ein Teil von ihm selber ist und eignet sich dadurch wieder Mut an. Ein bisschen wie der Löwe bei der Zauberer von Oz. So, er, ja.
Interessanter Vergleich. Rorschach würde ich nicht als Protagonisten, wenn man einen.
Nee, das würde ich jetzt auch nicht Rorschach, so sagen.
Weil halt Rorschach macht keine Entwicklung durch.
Ja, ist halt
Night Owl schon.
Ist und zwar extrem.
Night Owl macht eine Entwicklung
durch. Nein, das ist, ich finde, kann man das als Entwicklung deuten? Er verfällt ja eigentlich nur in alte Muster zurück.
Auch das ist eine Entwicklung.
Also, um nochmal zusammenzufassen, Night Owl steht für mich für das typische, auch peinliche Menschliche. Er hat einen Bierbauch, er schlägt Rorschach vor, ein normales Leben wieder. Absolut. Er schlägt Rorschach vor, ein normales Leben wieder anzufangen.
Rorschach beschimpft ihn auch noch mit,
er ist weich geworden. Ja. Mhm. Er ist total eitel, er gibt's aber nicht zu.
Mhm.
Er ist nostalgisch, seine alte abgefuckte Wohnung.
Er steht nackt vor dem Kostüm.
Allein die Tatsache, dass er diese Bad-Höhle da unten noch im Betrieb hält und es ist verstaubt, aber es funktioniert noch alles. Mhm. Also ich meine, wo hat er denn den Wasserstoff her, mit dem er seinen Bad-Pod da auftankt?
Mhm. Er ist total übervorsichtig, weil alleine seine ganzen Gadgets, die er hat, und er ist ja wirklich für jeden Fall ja auch abgesegnet. Oder halt auch diese schöne Szene, wenn er noch mit dem Comedian zusammenarbeitet, dass der Comedian einfach vom, wie hieß das Ding,
Archimedes.
Dass der da einfach reinspringt in die Menge und Night Owl im Prinzip erst wartet, bis ein wenig Platz geschafft ist, um sich dann da runter gleiten zu lassen von seinen Dingern. Also dass der Comedian da rein auf die Fresse los und Night Owl erst so,
Er hat Gewissensbisse, er wird erstaunlich oft ratlos gezeigt. Mhm. Mehrmals in dem Film gibt es Situationen, wo er dasteht und zum Beispiel wo Rorschach pissen gehen muss auch.
Mhm.
Auch eine ganz witzige Szene. Er wird oft mit Essen...
Das ist nicht so der typische Anführer, stimmt, ja.
Er wird oft mit Essen assoziiert. Essen, etwas zutiefst Menschliches. Wie oft sieht man in dem Film jemanden essen? Einmal Rorschach mit den Bohnen und ansonsten Daniel. Einmal, als er Laurie zum Essen ausführt.
Stimmt.
Und einmal, als er chinesischen Fraß da, diese China-Box, sich vom Pferd... Also ich meine, wie viel menschlicher geht es denn noch?
Der sitzt vor dem Fernseher und haut sich so eine 5-Minuten-Tasche.
Der ist der Einzige, der frisst und fickt in dem Film, ne?
Ja. Er will gebraucht werden. Er will gebraucht werden, er will produktiv sein und das ist der geilste Moment für ihn, als er wieder ein Held sein kann. Laurie und er, als die diese Superhelden-Action starten, in dem Moment geilen die sich doch daran auf, sich als Übermenschen zu fühlen.
Ist auch total geil, wie unbeschwert die eigentlich darin auch sind. Ne? Wenn du überlegst, bei anderen...
Das sind wie Kinder, anderen, die spielen.
Ja, wie von anderen Superhelden, die sind dann total darauf bedacht, dass sie sich an ihren Kodex halten, dass keiner ihre Identitäten rausfindet, dass sie sich zum Beispiel auch privat eher bedeckt halten und sowas. Aber die machen das im Prinzip wie ein Sportverein. Ja. Das ist halt einfach so, also jedenfalls im Film dann, wie so ein Sportverein. Die kommen halt dann von ihrer Schlägerei nach Hause, bumsen noch eine Runde und danach gibt es irgendwie Nudeln aus der Packung.
Pass auf, was sagst du zu Laurie? Ich habe jetzt eine Idee zu Laurie.
Wollte ich gerade dazu kommen. Ich möchte kurz Folgendes feststellen, also vielleicht überzeugt ihr mich jetzt vom Gegenteil, fände ich sehr schön. Aber für mich ist Laurie Silk Spectre einfach nur so ein Beiwerk. Also das ist für mich so der typische Love Interest Charakter, das ist einfach nur das Hottie. Die hätte man eigentlich aus dem Film auch streichen.
Oh, nee, du meinst der Femi-Faktor her?
Gut, dann komm her. Dann komm,
also
komm
so rein von der dramaturgischen Struktur her kannst du übrigens, ihr wolltet mich daran erinnern, dass ich dazu was sagen wollte. Jetzt fällt es mir wieder ein.
Ja, gut, dass wir dich daran erinnert haben.
Naja, kannst du die nicht weglassen. Sie ist natürlich ein Werkzeug innerhalb der Dramaturgie, also wenn wir jetzt weggehen von der Handlung, sondern wirklich nur auf die Struktur
des Buches. Ja, ich wollte sagen, ich würde jetzt auch nur mal kurz betonen, das ist hier nur die Struktur. Frauen sind keine Werkzeuge.
Nein, genau. Es geht um die Figur, also um die Rolle der Figur, nicht um
Werkzeug im dramaturgischen Sinne.
Genau. Werkzeug im dramaturgischen Sinne. Weil sie halt da ist als Katalysator und das, was im Dings hier im Comic noch viel stärker ist, um eben Manhattans menschliche Seite darzustellen und eben auch den Verfall seiner menschlichen Seite einfach als Symbolcharakter darzustellen. Wir haben das, wie gesagt, im Comic...
Das ist ein bisschen der Spiegel eigentlich. Sie hält doch jedem den Spiegel so ein bisschen
vor. Genau. Das ist auch eine weitere... sie ist halt Ansprechpartner für die anderen Figuren. Sie ist diejenige, die Motivation auslöst. Sie tut selber eigentlich relativ wenig. Sie ist tatsächlich der Spiegel, wie gesagt. Sie ist die Ansprechpartnerin für Daniel. Also im dramaturgischen Sinne die Ansprechpartnerin für Daniel, weil der muss mit irgendwie reden. Also die Figur, um die Entwicklung darzustellen, die Entwicklung auszulösen, die Motivation darzustellen, beziehungsweise auszulösen. Und dafür ist halt Laurie da. Also so rein von der dramaturgischen, also der dramaturgische Wert dieser Figur ist unheimlich hoch. Auch wenn sie selber nicht viel macht. Aber jetzt innerhalb deiner Theorie, also was Laurie darstellen könnte, würde ich sagen, das Kindliche. Laurie ist ein Kind. Dieses kleine, verzogenes Girl.
Das ist nicht schlecht.
Ja. Also die ist impulsiv, ja,
weil sie auch,
die ist
weil
das
sie
Spiegelbild auch, ihrer Mutter, die ist nichts anderes als ein Kind.
Ja, und vor allen Dingen, weil sie auch jedem ihre Ansicht auch so unverblümt gleich auf Butterbrot serviert. Ja. Ne, sie ist so total kompromisslos, stimmt, so wie Kinder halt. Man sagt ja auch immer, wenn du lernen möchtest zu verhandeln, verhandel wie ein Kind.
Ja, weil die ist auch
Kinder rücken ja niemals von ihrer Position ab.
Ja. Ich muss ehrlich sagen, dass ich Laurie Silk Spectre...
jetzt hast du es drin langsam.
So ein bisschen als eine recht sexistische Figur gesehen habe.
Ja, total, diesen
reinen Sexobjekt. Wir haben ja auch, als sie halt diese Prügelszene hatten, wo Fred doch gleich das erste, wie kann die in dem Ding schlagen? Und dann gleich der nächste Satz, die schneidet sich doch alles ein.
Ja. In ihrer gefärbten Frischhaltefolie. Also, ihre Mutter war ja total aus auf Bestätigung.
Ja.
Und sie, habe ich das Gefühl, ist aus auf Macht.
Nee.
Wieso geht sie denn auf Dr. Manhattan ab? Sieht er gut aus? Der Typ ist blau und hat eine Glatze.
Ja, aber der hat einen dicken blauen Pimmel. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Ich finde es ziemlich beeindruckend, ehrlich
gesagt. Also ich habe mir bei meinen Notizen hier, die ich vorbereitet habe, Folgendes aufgeschrieben. Warum ist sie mit Dr. Manhattan zusammen?
Ganz einfach, wenn irgendwen ficken, dann doch den Übermenschen, das mächtigste Wesen auf dem Planeten. Das ist doch die Trophäe, die man sich
Du musst überlegen, sie ist ja die Tochter auch vom Comedian. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, der geht halt hin und nimmt sich, was er möchte. Sie jetzt mit den Waffen einer Frau, wenn sie schon dann ja halt einen Typen haben kann, warum nicht den unnahbarsten? Und vielleicht auch noch mit diesem Gedanken daran, ich schaff's ihn zu ändern, ne? Oder ihn
Das ist sehr gut.
Ich weiß, das ist ein bisschen sehr sexistisch gedacht jetzt auch, aber so kommt sie leider auch rüber. Dass
ja,
sie
klar.
Halt wirklich so wirkt wie das kleine was sich halt einen Typen raussucht, wo sie sagt so, ich habe mich in das verliebt, was ich in ihm gesehen habe.
Den Menschen will er mal fahren.
Blauer Typ, der zaubern kann.
Der sein kann, aber du kannst halt einen Menschen oder halt ein Überwesen, was noch geiler eigentlich ist, nicht verändern.
Und abgesehen davon ist der Typ in der Lage, sie theoretisch mit unendlich vielen Schwänzen zu penetrieren. Das sehen wir in dem Film.
Was? Nein, wir sehen es mit Händen.
Ja, komm schon, wir wissen ganz genau, was da unten dann stattgefunden
hat. Da hat gar nichts stattgefunden, das war ja
überall. Einigen wir uns bitte darauf, dass da nichts stattgefunden hat. Wir sind sowieso schon als explicit gerankt. Ja, also scheiß drauf.
Ja, wir sind als explicit gerankt.
Ja, echt? Tatsächlich. Also
haben wir jetzt jeden zweiten Satz, wo wir keine Anglizismen verwendet, getaked haben?
Also du musst als Podcast musst du angeben, ob du explicit bist, also ob du Erwachsenensprache innen drin hast, und iTunes sind da relativ rigoros. Also das kann, wenn die machen Stichproben, und wenn die dann rausfinden, dass jemand Kaka und A sagt, aber nicht als explicit gerankt war, dann kann es passieren, dass die deinen Podcast einfach mal löschen.
Wir sind ja explizit. Aber Leute, was ist das Leben? Das Leben wäre sinnlos ohne Verbote.
Ne? Ja, ohne Kack- und Sachgeschichte. Und ich möchte tatsächlich bald den Sack zumachen mit der heutigen Folge.
Wieso? Ich könnte,
also wenn schon, kann das jetzt locker
noch
weitergehen.
Ja, ich könnte immer noch nicht auf meine Dramaturgie.
Wir könnten auch noch ewig reden und wir könnten auch noch einen aus der Telefonleitung jetzt holen, aber.
Also, darf ich
jetzt nochmal was zu meiner Erzählstruktur
sagen? Ja, ganz kurz. Wir haben das im Vorgespräch zu der Sendung, das vorhin auf meinem Balkon stattgefunden hat, schon darüber gesprochen, dass wir nicht ausschließen, dass es vielleicht nochmal einen Part 2 gibt, dass wir vielleicht nochmal einen zweiten Teil machen, wo wir noch auf gewisse Dinge etwas
intensiver... Dachte, du meinst Watchmen. Es gibt noch
ein
Part 2 zu Watchmen. Aber ganz interessant, das Video darüber zu lesen, aber das wird hoffentlich nie passieren.
Und also was ist denn jetzt wichtiger? Watchmen 2 oder Kack- und Sachgeschichten?
Also Watchmen 2 ist total bescheuert.
Also nee. Ja, das ist ja. Lieber nicht, ne? Lieber nicht. Ach. Lieber mit Glanz und Gloria abtreten, als noch so was Halbgares hinterher schieben.
Ja.
Wir haben darüber gesprochen, dass wir nicht ausschließen, dass es irgendwann einen zweiten Teil gibt. Vielleicht auch nicht.
Ist ja ein großes Thema. Vielleicht hat ja auch einer, weiß nicht, schreibt.
Vielleicht darf ich dann im zweiten Teil über meine Erzählstruktur schmuddern.
Ja, und jetzt, und nee, also ich gebe euch noch 2 Minuten. Irgendwas Wichtiges, dass wir jetzt noch, von mir aus auch 5 Minuten, irgendwas Wichtiges, das wir noch vergessen haben.
Okay, also meine Erzählstruktur. Ich finde es ganz interessant, wie der Film die Handlung aufbaut. Man merkt es ja, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, dass es schwer fällt, dem tatsächlich zu folgen. Also nicht nur im Nachhinein, sondern auch während des Films. Weil man, wenn man sich jetzt eine Handlung
tut die ganzen Zeitsprünge mal vor und zurück.
Ne? Genau. Wenn man sich jetzt eine Handlung vorstellt, wie ein Zeitstrahl. Ja, man hat einen Anfang und man hat ein Ende. Am Anfang steht der Anfang des Films und am Ende das Ende des Films. Und das als Haupthandlung beschreibt. Ja, sagen wir Armageddon, die Haupthandlung, irgendwelche Idioten werden ins Weltall geschossen, sollen den Kometen retten, machen's. Das ist die Haupthandlung.
Ja, Erzählhandlung und erzählte Handlung.
Nee, aber darauf will ich nicht hinaus. Worauf ich hinaus will, sind die Nebenhandlungen. Weil die sind sehr interessant bei Watchmen. Ich vergleiche jetzt mal mit Armageddon, das ist ein furchtbarer Vergleich, weil es ein Spiel der völlig anderen Liga, aber ist egal. Den hat so ziemlich jeder gesehen, deswegen ist das schön einfach. So, die Handlung ist, wie gesagt, ne, die Haupthandlung das. Und dann gibt's diese Nebenhandlung, diese typischen Love-Interest-Handlungen, dass zum Beispiel Ben Affleck die Liv Tyler bügelt, etc., etc. Diese Nebenhandlungen. Das heißt, wir haben einen Hauptstrang, also eben besagten Zeitstrahl, von dem Striche abgehen, wo dann Dinge passieren. Watchmen, und das Ganze ergibt dann halt eben den Film. Nebenhandlungen hangeln sich am Hauptstrang entlang. Bei Watchmen ist das anders. Watchmen funktioniert nicht so. Es hat keinen linearen Handlungsstrang. Also hat er schon, aber ist ein bisschen komplizierter, der von Anfang bis Ende erzählt wird. Weil die Haupthandlung, ne, also von wegen der Comedian wird umgebracht und Wade tötet 15 Millionen Menschen. Das ist die Haupthandlung. Und der Weg dahin eben mit Prime Attack und so weiter. Das ist ja die Haupthandlung. Gefühlte 60% oder 70% des Films bestehen aber aus den gesamten Nebenhandlungen, aus den Rückblicken, die ja nur dafür da sind, die Charaktere zu etablieren und vor allem zu erklären. Mhm. Das heißt, dass damit diese ganze Geschichte Sinn ergibt, muss man diese Nebenhandlungen haben. In der klassischen Erzählstruktur muss man die Nebenhandlungen nicht haben, die kannst du theoretisch wegschneiden. Mhm. Da geht das nicht. Also der Strang ist kein stringenter. Also wenn man ihn zeichnen müsste, wahrscheinlich eher eine gestrichelte Linie, weil die Haupthandlung eigentlich gar nicht so wichtig ist.
Es gibt keine Haupthandlung.
Doch, es gibt eine Haupthandlung.
Es gibt den Plot von Wade. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt den Case, den Detective Case, den Rorschach versucht auf den Grund zu gehen.
Das ist die Haupthandlung. Wade tötet den Comedian, weil der Comedian was rausgefunden hat.
Genau.
Rorschach untersucht das und findet auch nachher heraus, warum er es gemacht hat.
Ganz genau. Er geht ja von Station. Das Ding ist ja, er sieht ja nur den Tod von Comedian und fängt ja daraufhin an, alle zu warnen, weil er im Gefühl hat, dass da
was im Busch ist. Das ist der Aufhänger. Ansonsten ist es ja eigentlich praktisch fast so ein Episodenfilm.
Deswegen, das ist ja das Interessante daran. Wie gesagt, du hast eine Haupthandlung, theoretisch, die aber eigentlich beinahe nebensächlich ist. Interessant ist der Anfang, nämlich der Tod des Comedian. Und das Ende, nämlich der Tod von New York. So diese beiden Punkte sind halt interessant.
Sehr schön zusammengefasst.
Alles andere ist im Prinzip wie so eine Wellenlinie. Es schlägt hier nach oben. Wir haben die Geschichte von Nightwalk, wir haben die Geschichte von Comedian, wir haben die Geschichte von Rorschach, wir haben schon wieder eine Geschichte von Comedian, wir haben die Geschichte von Manhattan.
Tobi, du kannst dir gerne ein bisschen mehr Zeit lassen.
Du hast gesagt 2 Minuten. Nee, aber was ich damit meine, ist die Geschichte...
Darf ich mal kurz was einwerfen? Es ist nicht nur der Tod von New York, sondern der Tod von Manhattan.
Das Interessante eben, was ich meine an der Erzählstruktur, ist, dass es nicht eine Haupthandlung ist, von der Nebenstränge abgehen, sondern dass du eine Haupthandlung hast, die von den Nebensträngen getragen wird.
Mhm. Ja, genau, das finde ich gut.
Genau,
das
also gut. Der Hauptstrang funktioniert kein Stück ohne die Nebenhandlungen. Theoretisch, so rein vom dramaturgischen 1-1 schon. Du hast halt diese Crime-Geschichte, du hast eine Exposition, du hast einen Höhepunkt, nämlich als er rausfindet, ihr folgt dem Geld und so
weiter. Man hat da sogar zwei Höhepunkte auf der Couch
und und dann halt eben
am Ende so sogar fast drei Höhepunkte, wenn die Vergewaltigung geklappt hat.
Ja, stimmt. Scheiße. Und und die Mutter von Rorschach, die da irgendwelche Freier bügelt und so. Also da wird
Vögel in diesem Film. So, meine Güte, man sieht kontinuierlich einen blau angelaufenen Penis.
Man sieht ein paar Möpse und die ganze Zeit, also ganz furchtbar. Jedenfalls wie gesagt, der Hauptstrang würde theoretisch funktionieren, der Film wäre aber ein Haufen Scheiße, wenn diese Nebenhandlungen nicht wären. Und diese Nebenhandlungen stützen die Haupthandlung. Das ist eine unheimlich seltene Erzählstruktur. Also mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. Ich weiß, damals, als mir das aufgefallen ist, ist mir ein Gegenbeispiel eingefallen. Oder Citizen Kane macht das auch.
Ja, stimmt.
Baut auch, die Haupthandlung existiert ja auch. Was zum Geier ist Rosebud? Mhm. Die Leute, die den Film über Charles Foster Kane drehen.
Ja.
Aber der Film lebt und beziehungsweise die Haupthandlung wird getragen von den ganzen Rückblicken.
So ein bisschen wie hier auch bei, weiß ich nicht, Raging Bull oder halt auch...
ja, genau.
Ah, wie hieß er denn? Ah, Asimov?
Nee, ist Asimov.
Asimov.
Guter Film.
Auf jeden Fall.
Von Dingskill.
Regisseur, super. Ja, der hat ja auch den Hass nicht gesehen bekommen.
Ja, genau.
Nee, aber das finde ich auch so geil, weil wenn man das nochmal so auseinanderklamüsert, weil die Handlung ja nun mal nicht ganz stringent oder nicht komplett linear ist. Wir stellen jetzt mal irgendwie hier so Golsch Mutti in einer Bar jetzt irgendwie vor, die versucht da zu klären. Ja, so ein Typ mit so einem Hut auf und der hat so eine Maske, die sich bewegen tut und da ist so ein anderer und Glatzkopf, der ist blau und hat einen Bimmel.
Gut,
einen dicken blauen Bimmel.
Zum Schluss möchte ich jetzt noch eine Sache haben, die habe ich mir aufgeschrieben, und zwar du, Richard, als Kenner der Comics.
Ja.
Erklär uns doch bitte, wie funktioniert die Maske von Rorschach?
Ja, das wollte ich dir
gestern. Da gibt's eine ganze Doku drüber.
Ja, ist im Prinzip eigentlich ganz leicht. Ich habe es heute nochmal nachgelesen. Und zwar ist ja Rorschach, nachdem er von seinem stark geschändeten Elternhaus ja dann irgendwann mal ausbricht, der arbeitet in einer Wäscherei. Der arbeitet in der Wäscherei und hat so ein bisschen mit einer Persönlichkeitsstörung zu kämpfen und findet dann einen Stoff, kleiner Fun Fact, auch das nächste Mal, wenn ihr euch den Film vielleicht anguckt, das ist nämlich ziemlich geil, der hat im Prinzip zwei Lagen Stoff und in der Mitte befindet sich halt eine bewegliche oder morphbare Flüssigkeit, die auf fürs Militär gemacht war und die auf Druck und Wärme reagiert. Das heißt, wenn du den Film mal anguckst, jedes Mal, wenn er die Maske auf hat, jeder Mal, wenn er redet, bewegt sich das hier alles. Und wenn er richtig am Arbeiten ist, also irgendwie am Kämpfen oder auch wenn es in einer Achse ist, wenn er friert, dann bewegt sich das schneller. Alles, weil er halt selber mehr, weiß ich nicht, also mehr Druck ausüben.
Aber welchen Sinn soll das denn haben? Wofür brauche ich denn so eine scheiß Maske als Soldat?
Na, das ist halt so, er hat diese Maske halt genommen, um damit seine Persönlichkeit zu charakterisieren.
Ja, okay,
weil er eine Persönlichkeitsstörung hat. Wie gesagt, er hat ein Borderline-Syndrom, der Typ. Und der, hat das genommen, weil wie bei einem Rorschach-Test, die Wahrheit für ihn ist genau das wie bei einem Rorschach-Test. Es gibt ja davon auch keine eindeutigen Antworten, sondern es kann nur das analysiert werden, was du selber interpretiert hast in dem Bild.
Ja, genau, aber das war nicht Freds Frage.
Aber
warum hat das Militär das entwickelt? Das ist die Frage. Hat zum Geier so ein Militär
mit so. Das weiß ich leider auch nicht, aber das ist halt dann so
komisch.
Das
ist auch
scheißegal. Ja, aber kann sagen,
das ist wieder Flugkompensator, das geht.
Du siehst halt einfach das Geier und du nimmst es automatisch an. Das ist doch so. Allein im ersten Batman-Film, wie viel wiegen sie? Ja, so um die 60 Pfund. Aha. Und er zieht irgendwie an so einer kleinen Angelschnur, zieht der zwei Personen nach oben. Also, sorry. Wollen wir noch über Iron Man reden, so was Logik angeht? So, das ist dann einfach die Story, da bin ich auch zu verfannt, dass ich dann halt da sitze und einfach sage, boah, geil. Ne?
Ja,
passt, also für mich voll, so ey. Das ist ja so realistisches Comic. Ein Typ, der stinkt mit so einer bewegenden Maske, geil.
Gut, dann haben wir das auch geklärt, Leute. Dann machen wir langsam mal den Sack zu.
Mhm.
Bevor wir jetzt diese Folge beenden, und das möchte ich als kleines Ritual auch einführen, Fanfeedback. Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben tatsächlich bereits einen... Wir haben tatsächlich schon eine Zuschrift von einem zukünftigen Fan. Also, wir sind ja noch ein sehr, sehr neuer Podcast. Das ist erst unsere zweite Folge. Und deswegen wundert es mich ehrlich gesagt, dass überhaupt jemand schreibt.
Hey, zwei Folgen, eine Zuschrift, also, das ist doch eine super Quote
jetzt. Nee, nein, das ist
eine ja, Folge, 100%ige Quote.
Klein anfangen und groß hinten rauskommen dann.
Wie bei der Morgentoilette, ich wollte gerade sagen. Klein anfangen und groß hinten rauskommen.
Zwar hat mir der User geschrieben mit dem Namen Brotinger. Das war vielleicht auch ein Bekannter von mir, der mich verarschen will, keine Ahnung. Und zwar hat er geschrieben über das Kontaktformular auf unserer Website. Hey, gefällt mir schon mal ganz gut, die erste Folge. Interessantes Konzept mit euren Kack- und Sachgeschichten. Ihr müsst aber noch etwas am Sound drehen, finde ich. Bei der ersten Folge waren öfter mal störende Hintergrundgeräusche zu hören. Zum Beispiel, als ob sich Tobi und Fred im Bett umherwälzen.
Ich war bei der ersten Folge nicht dabei. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass sie beide, um sich aufzulockern, sich halt ins Bett gelegt haben.
Ja, wir waren vielleicht ein bisschen primal.
Ja, wir hatten vorher eine Wasserballschlacht.
Also, falls ihr unsere erste Folge gehört habt, in dem wir das Computerspiel, den Ego-Shooter Far Cry Primal, auseinandergenommen haben mit Reality-Check zurück in die Steinzeit, damals saß ich noch auf der Couch und das war wahrscheinlich das Geräusch, das ihr da gehört habt. Machen wir jetzt nicht mehr so, wir sitzen jetzt so am Tisch mit echten, richtigen Stühlen.
Und übrigens, Tonstativ.
Übrigens, kleiner Fun-Fact, wenn ihr hin und wieder ganz leise im Hintergrund so ein kurzes Rauschen hört, das ist die U3. Das ist die U-Bahn, die hier in Hamburg
oder unser Live-Zuschauer eingeschlafen ist.
Ja, also ich wohne in Hamburg in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle Habichtstraße und wir haben ja hier in Hamburg eine U-Bahn, eine Hochbahn, die zu einem großen Teil überirdisch fährt und ich höre hier immer, wenn die ankommt und wenn die wieder startet.
Das ist ja spannend.
Geil, oder?
Erzähl mir mehr davon.
Irre. Gut. Freunde der Kack- und Sachgeschichten, das war unsere Folge zu Watchmen. Ich glaube, da haben wir ein ganz schönes Brett hingelegt.
Schön einen rausgeschissen.
Ja. Schön einen rausgelassen.
Wollen wir noch alle unsere Lieblingszitate von Watchmen sagen?
Nein.
Ich
glaube, die haben ja schon zu Genüge rausgelassen.
Das wird jetzt auch kein sein.
Oh ja, ich habe noch eins haben wir noch nicht gebracht. Hier, das mit dem.
Warte mal.
Eine Uhr zur Darstellung des Atomkrieges genügt dem Verstand so sehr zur Nahrung wie das Foto von Sauerstoff einem Ertrinken.
Yeah. Wow. Okay, mein Lieblingszitat ist da tatsächlich ein wenig, sagen wir, menschlich urtypischer. Boah, das ist, als würde ich an einer Batterie lecken.
Geil. Als sie von Dr. Manhattan befummelt wurde. Ich
würde sagen, geil, weil man sich das so super gut vorstellen kann.
Ja. Gut. Nee, ich habe keins. Also, ich finde, The Superman exists and he's America. American finde ich ganz geil. Ja. Aber nö, die haben wir alle schon zur Genüge jetzt rausgelassen. Ja, liebe Hörer, bewertet uns bei iTunes, selbstverständlich mit 5 Sternen und einer Lobhudelei, wie sie nur so in den Lexika stehen wird in 1000 Jahren. Geht gerne auf unsere Website kack-und-sachgeschichten.de. Wir sind auch bei Facebook und Twitter aktiv unter dem Hashtag kack-und-sach. Was gibt's da zu grinsen?
Geschichten war zu lang.
Bitte auch, wenn ihr in der U-Bahn euch das anhört, einfach Handy in die Kapuze legen und laut hören.
Ich wollte ursprünglich den Hashtag KUSG etablieren, aber das ist irgendein Sportverein aus irgendeinem Kaff. Das ist irgendein Ballsportverein aus irgendeinem hessischen Kaff oder so und da bestand dann Verwechslungsgefahr. Also Hashtag Kack und Sach. Wir sind gespannt auf die nächste Folge. Tobi, Richard und Fred sagen
Tschüss!
Ciao!
Geile Folge, jetzt will ich eine rauchen.
Ich auch und ein Bier trinken.